I guess we're different in the same way.
Same in a different way.
Different.
Same in a
different. In a same different way.
Way same.
Different.
Same different way.
In a same day way.
Different same. Wayne.
Bewegtbildbanausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Wayne. Moin an alle da draußen.
Ja, die herzlich uns willkommen.
Zuhören von Episode zu Episode 441.
Mhm.
Nicht so schlecht.
Nicht so schlecht,
wir schreiten voran.
Aber hallo.
Ja.
Ja, immer noch sehr konsequent 3 Episoden die Woche.
Konsequent 3 Episoden die Woche, den Sommer durch. Mhm. Sieht gut aus. Dass wir das durchziehen.
Ach so, bist jetzt schon wieder bei Sommerpausen und Co.
Na, ein bisschen zu spät jetzt für die Sommerpause.
Ja,
insofern hätten wir früher planen müssen. Hätten wir im April schon, hätten wir uns verabschieden sollen. Jetzt sind wir ja mittendrin.
Oh, eine Herbstpause.
Jetzt auch Schwachsinn. Ja, vielleicht machen wir eine Herbstpause, 4 Monate.
Mhm.
Mal gucken.
Ja, nee, wir haben ja eigentlich auch noch andere Pläne. Kriegen wir schon alles unter.
Ja, zudem hat ja Lee 94 Projekte, die er noch irgendwie unterbringen will. Können wir jetzt eine Sommerpause sehr kontraproduktiv werden.
Will ja, ist ja jetzt auch weniger geworden.
Muss alles
geworden.
Raus sein.
Nö, ist weniger geworden.
Ich habe doch gesagt, nimm mit Dave und Dennis einfach 17 Episoden auf für freitags. Dann habe ich erstmal, kann ich erstmal 5 Grad sein lassen. Das ist fein für mich.
Bist du überarbeitet, ja? Was unseren Podcast angeht.
Nein, bin ich nicht.
Okay, gut.
Überarbeitet. Alles fein, alles fein. Wieso? Mache ich den Eindruck auf dich, dass ich überarbeitet bin?
Ja, wenn du sagst, du willst ja erstmal eine Weile chillen, wenn wir hier ein paar Episoden vorproduzieren.
Ich habe gegen Chillen grundsätzlich nichts einzuwenden.
Aha.
Aha. Aber das ist ja Spaß hier.
Okay.
Das ist ja keine Arbeit.
Ja, eben. Und heute haben wir wieder ein paar Auftragsfilme und auch noch ein eigenes Projekt.
Ja, richtig. Wir müssen ja vorproduzieren, weil morgen bin ich ja wieder auf Pokertour. Insofern bin ich erstmal eine Woche nicht da.
Die Pokertour.
Ja, insofern steht ja noch aus, ja, dass ich das Riesenturnier reiße und dann hier Studio umbaue. Also, ich arbeite dran.
Sehr schön.
Wird noch kommen.
Wir warten alle gespannt.
Ja, und von den haufenweisen Auftragsfilmen müssen wir natürlich auch heute wieder 3 abhaken. Oder müssen, aber sollten, damit wir hier irgendwie vorankommen. Insofern kommen von euch aus der Supporterschaft auch wieder 3 zum Zug. Das ist richtig. Und ähnlich wie letzte Woche bei Jurassic World werden wir hier ein separates Segment dranhängen, weil wir wissen ja, es ist Sommer-Blockbuster-Zeit. Und ich werde heute Abend Superman gucken und Lee wird morgen Abend Superman gucken und dann reden wir über Superman in dieser Episode.
Das ist jetzt der Plot-Twist gewesen, Alter. Und dann reden wir über Alien.
Ja, genau. Und dann reden wir nicht über Superman in dieser Episode. Nee, ja, das hängen wir dann hinten ran, damit das noch einigermaßen aktuell ist für euch. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee.
Ja.
Findest du auch eine coole Idee?
Guter Plan, auf jeden Fall. Ja, klar, logisch, dann können die Leute ja das so ein bisschen benutzen, um sich ein Bild von dem Film zu machen, ob sie den dann im Kino sehen wollen oder nicht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Weil ich bin ja schon heiß. Also
ja,
das ist jetzt tatsächlich seit langem mal wieder eine Konstellation, wo ich sehr gespannt bin, was da rausgekommen ist.
Ja, der eine oder andere hat ihn ja schon draußen gesehen. Die werden vielleicht jetzt, die werden sich vielleicht mit den Händen reiben, so nachdem du gesagt hast. Wir gucken mal.
Ich lass mir doch
gespannt.
Meine Vorfreude nicht
ich
nehmen,
auch nicht,
weil
nee,
irgendwelche Leute sagen, ist grober Rotz.
Ich auch nicht, bin gespannt. Aber es ist einer meiner least favorite Superheroes of all time.
Es ist wahrscheinlich sogar mein least favorite Superheld.
Du bist da auch in dem Bereich. Ja, ja, das ist so, das ist leider so. So richtig geil fand ich keinen von denen. Ich wollte ja den mal.
Der nee, also auch schon mal den Comics und so. Ich fand
Superman total,
irgendwie immer lame.
Ich auch. Ich war 2005, 2006, ist ja Brandon Routh irgendwie rausgekommen mit Superman, da dieser einmalige Auftritt von ihm. Den wollte ich auch irgendwann mal wieder rewatchen. Den habe ich auch noch einmal im Kino gesehen.
Mhm.
Aber so richtig geflasht hat er mich damals auch nicht. Insofern, mal gucken, ob der das schafft.
Ja, ich bin sehr gespannt. Trailer sah vielversprechend aus. Aber eben, den gibt's dann wahrscheinlich am Ende dieser Episode.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, wenn das alles glatt läuft, wer weiß.
Ja, ja, klar.
Brennt morgen spontan das IMAX ab. Ja, dann kannst du zumindest über den Film sprechen. Aber wir hoffen es mal nicht. Wenn alles nach Plan läuft, dann hört ihr nachher noch was über Superman. Und
richtig.
Bis dahin gibt's eben Auftragsfilme. Sollen wir mit einem von denen loslegen?
Und das ist das Programm. Dann gerne. Können wir machen. Such dir einen aus.
Und fangen wir doch mit Dumbo, der fliegende Elefant an.
Mit Dumbo fangen wir, mit dem fliegenden Elefanten. Ja, gerne doch.
Ähnlich wie bei Time Crimes in der Supporter-Episode. Ein Film, der mit dem Titel schon verrät, was im Film passiert.
Das stimmt.
Harter Spoiler. Haben sie in Deutschland nicht so ernst genommen, das Ding.
Ja, weil tatsächlich ja erst spät im Film rauskommt, dass Dumbo wirklich fliegen kann.
Ja, eben.
Ist ja schon das letzte Drittel. Aber ja, so sind sie halt, die deutschen Spoiler im Titel.
Ja, deswegen im Original natürlich einfach nur Dumbo. Eine Walt Disney Produktion, eine der ersten. Ich glaube, der dritte Featurefilm war das von Walt Disney. Hier noch mit RKO zusammen. Also die haben den rausgebracht. Und das Ganze aus dem Jahr 1941. So, ich habe mir natürlich Punkte für dich notiert.
Also ich muss dich korrigieren, das war der vierte.
Okay.
Disney-Film und...
Auch der vierte Langfilm?
Der vierte Langfilm, ja. Weil erst kam Schneewittchen und die sieben Zwerge, was natürlich ein Überhit war.
Klar.
Und dann war die Disney-Studios so ein bisschen...
Pinocchio war auch noch davor. Ne?
Genau, dann kam Pinocchio, dann kam Fantasia, auch 1940. Ach, ja. Und Dumbo war der vierte und Pinocchio und Fantasia waren überhaupt kein Erfolg an den Kassen und haben Minus gemacht. Insofern waren die hier unter Druck und haben auch das Budget runtergeschraubt. Also Total. Haben nicht mehr so viel Dollar reingefunden wie bei den vorigen Filmen, weil sie gesagt haben, naja, es läuft wohl doch nicht so, wie wir uns vorgestellt haben.
Naja, hatte auch diverse Kompromisse zur Folge.
Richtig.
Dieses niedrige Budget. Ja, 950.000 haben sie bereitgestellt.
Richtig, ja. Punkte raten.
Ja.
Hast du dir schon was aufgeschrieben?
Ja, natürlich. Ich habe mir für dich 7,5. Notiert.
7,5, okay. Ich habe mir für dich eine 7 notiert.
Mhm.
Weil ich weiß, dass du Filme aus meiner Kindheit mit Füßen trittst.
Mhm.
Also
ich meine mich zu erinnern, dass der nie gefallen ist, wenn es so um die liebsten Disney-Filme geht.
Oha.
Bei dir.
Da warst du nicht aufmerksam. Ich habe sogar ein T-Shirt mit Dumbo.
Wow.
Ein Dumbo,
das ist auch ein South Park-T-Shirt, Alter. Das ist ja der größte Witz.
Ja, das habe ich geschenkt gekriegt. Das war mein Bruder einfach zu klein.
Okay, aber Dumbo war ein Statement.
Dumbo war ein Statement. Dumbo habe ich selbst gekauft.
Okay. Ja, gut. Du, ich gönn's dir ja, wenn du hier auch mal wieder einen Punkt holst. Ist alles gut.
Na, nicht so. Aber wir werden sehen. Ja, stimmt. Ich hole ja meistens Punkt, wenn du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, wie ich bestimmte Filme bewerte.
Ja.
Aber wir grüßen erstmal Kasi. Das ist nämlich sein Auftragsfilm, sein aktueller. Und den wollen wir natürlich nicht hier unterschlagen, den Herrn. Danke für deinen Support und da reden wir jetzt über diesen Film. Wie oft hast du ihn gesehen? Wie lange ist die letzte Sichtung her?
Also ich habe den, glaube ich, höchstens zweimal gesehen, so in der Kindheit und
okay.
Dabei ist es dann auch geblieben.
Also, kennst du denn alle Disney-Klassiker so von damals? Also hast du die alle irgendwann mal gesehen?
Denke schon, ja.
Das schon, okay.
Ich wüsste jetzt keinen großen, der mir da fehlt.
Also ich meine jetzt nicht die neueren, klar, in den 2000ern. Flutscht noch einmal durch irgendwie.
Nee, aber gerade auch so
aber die alten
ersten Disney-Filme.
Ja. Okay, cool.
Doch, auf jeden Fall.
War dann schon überrascht, als ich gehört habe, dass Pinocchio ein totaler Flop war und Minus gemacht hat an den Kinokassen. Mhm. Weil in meinen Augen ist das auch einer von den ganz Großen, Alter.
Ja, gut. An den Kinokassen, ne? Das hat sich ja dann so dermaßen relativiert über die Jahre.
Ja.
Klar sind die zum Release anders angekommen als dann später, aber ist ja jetzt bei dem hier auch so, Alter. Ich habe das recherchiert, wie viel der schlussendlich gemacht hat. Also der wurde ja auch etliche Male wieder aufgeführt. Ne, die haben dann also den neu ins Kino gebracht. 59, 72, 76 und so weiter. Über die Jahre immer wieder.
Mhm.
Und da kamen dann nochmal über 100 Millionen rein.
Mhm.
Und allein im Home-Video schätzt man zwischen 200 und 300 Millionen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also der Film hat keine Million gekostet und hat auf jeden Fall um die 300 bis 400 Millionen gemacht. Alter, ja, das war mit Pinocchio bestimmt nicht groß anders.
Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, es war auch die Kriegszeit damals. Also da waren auch manche Köpfe waren dann woanders von den Gedanken, als jetzt irgendwie Hollywood-Filme zu unterstützen oder dann ins Kino zu rennen oder so. Weil, wie gesagt, die Welt hatte gerade mit einem Weltkrieg zu tun.
Ja, bisschen anderer Fokus, klar.
Ein bisschen schon, ja. Davon muss man ja auch immer berücksichtigen bei Filmen, die zur damaligen Zeit rausgekommen sind. Aber ein paar haben sich ja da durchgesetzt und haben trotzdem Asche gemacht.
Mhm.
Okay. Wollen wir mal die Story zusammenfassen von Dumbo.
Mhm.
Ja, wer soll das machen?
Hau raus.
Okay.
Das ist doch machbar, oder?
Das ist machbar, ja. Wir lernen am Anfang des Films das, was ich bis heute glaube, dass die Babys von Storchen gebracht werden.
Mhm.
Und so sehen wir, wie die Storche fleißig irgendwie ihre Babys ausliefern. Und dann sind wir bei einem Zirkus, wo dann die Tigermama kriegt halt ein Baby und die Giraffenmama kriegt ein Baby und alle kriegen ein Baby. Die einzige, die ein bisschen traurig reinschaut, ist die Elefantenmama. Die geht nämlich leer aus. Aber irgendwann sollte sie auch ihr Baby kriegen. Und das ist ein Elefant mit sehr, sehr großen Ohren, mit ungewöhnlich großen Ohren. Und dieser Baby-Elefant heißt Dumbo und ist unsere Hauptfigur. Und Dumbo wird von allen gehänselt, von den anderen Elefanten-Ladies und von den anderen Tieren im Park, weil er eben so große Ohren hat und weil er halt so ungewöhnlich aussieht. Und er versteht das nicht so richtig und denkt, die spielen mit ihm und freut sich halt irgendwie und ist eigentlich sehr, sehr liebenswürdig von der Figur. Wir haben übrigens eine der seltenen Disney-Hauptfiguren, die halt kein Wort sprechen, weil es ist ein kleiner Elefant, der halt noch nicht irgendwie reden gelernt hat. Und die anderen Tiere, besonders eine Maus, die sich dann so ein bisschen ihm annimmt, in so einer Zirkusdirektor-Uniform, die sprechen alle. Also die können auch alle, und die Elefantenmamas reden zum Beispiel auch, wenn die über ihn lästern. Und du hast verschiedene Tiere hier in dem Szenario, die halt alle reden. Dumbo tut's halt nicht, weil er halt noch ein sogenanntes Baby ist, halt, sozusagen.
Hm. Er ist genau genommen sogar der erste und einzige Protagonist in einem Disney-Zeichentrickfilm, der halt keinen Dialog hat.
Ja.
So Nebenfiguren gab es, glaube ich, schon. Mhm. Aber so Hauptfiguren, die komplett stumm waren.
Das ist ziemlich einzigartig, ja. Mhm. Das stimmt, ja. Bis heute. Ja, und dann gibt es einen bestimmten Moment, wo Dumbo sehr extrem gemobbt wird von seiner ganzen Umgebung. Und dann rastet die Mutter ein bisschen aus. Und das ist der Moment, wo der Zirkusdirektor sie dann in einen extra Waggon einsperrt und sagt, aggressiver Elefant, kettet halt die Mutter an und sie ist dann getrennt von ihrem kleinen Elefantenkind. Mhm. Und da muss Dumbo sich alleine durchschlagen, ist natürlich dann tief traurig, freundet sich natürlich mit dieser besagten Zirkusmaus an und wird dann auch in das Programm eingespannt, weil... Dann gibt es zum Beispiel so eine Clown-Sets in dem Zirkus und dann ist Dumbo halt irgendwie in diesem brennenden Haus, ist er halt so geschminkt, halt der Clown, der gerade in Gefahr ist und der irgendwie aus diesen Flammen befreit werden muss. Und er wird so ein bisschen in die Nummern des Zirkuses halt eingeweiht. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich erzähle.
Naja, weil er kann halt bei den Elefantennummern nicht wirklich mitmachen, weil er immer wieder über seine Ohren stolpert.
Ja, stimmt. Das wäre vielleicht nicht unwichtig. Richtig. Und deswegen findet man eine andere Nische für ihn.
Ja. Das ist so böse, Alter.
Ja. Ist schon, also im Grunde ist das schon eine recht traurige Geschichte, weil.
Voll,
wie gesagt, er wird von seiner Mutter getrennt, ausgrenzt, gemobbt von allen, ja, wegen seines Aussehens natürlich dann auch immer wieder beleidigt oder verarscht worden. Also, ja. Das letzte Mal, dass Figuren so gemein waren in einem Film, da fällt mir hier Paradies Liebe ein. Vielleicht hier unsere Damen, die da irgendwie nach Afrika gereist sind. Das ist vielleicht. Ja, da hatte ich so ein bisschen Vibes dran. Aber
ja, aber das macht es natürlich auch gleichzeitig zu einer immer noch sehr starken Message.
Voll. Hm. Also es ist natürlich ein sehr kindlicher Film, so, weißt du, weil selbst die Lokomotive, wo der Zirkus mal mit rumreist, muss dann fett schnauben, hat ein Gesicht vorne, so, weißt du, wenn es irgendwie bergauf geht und dann bergab und so weiter, geht es dann wieder einfacher und so.
Aber wie geil ist das?
Ist schon echt niedlich, ja.
Ich gehe mal davon aus, dass du auch Untertitel anhattest.
Ja.
Wenn die den Berg hochkriecht, dass diese Geräusche von der Lok, dass die das so gemacht haben, dass die Synchronsprecherin, die Lok gesprochen hat, dass die I think I can sagt und sich das aber halt wie das Geräusch von der Lok anhört.
Ja, ja, genau. Ne? Das hätte ich so natürlich nicht erkannt. Ja. Ja, ja, das
und dann geht's rüber und dann I thought I could. Das war so geil, Alter.
Ja, super.
Das sind so ein paar Details, die mir jetzt natürlich aufgefallen sind, die ich natürlich früher nicht mitbekommen habe. Das fand ich schon ziemlich nett. Aber mir sind eben auch andere Details aufgefallen, wo ich schon dachte, also ich meine, ich habe das natürlich damals mitbekommen, als das wurde ja alles wieder abgeschafft, so durch Trump und Co. Aber es gab ja jetzt eine ganze Zeit lang eben Triggerwarnungen bei Streamingdiensten und so.
Ja.
Und da war der Film ja schon auch weit vorne mit bei, ne? Durch die Darstellung gewisser Figuren sollte da natürlich eine Triggerwarnung ran und ich finde, das ist halt auch was, das aus heutiger Sicht. Das kriegst du halt leider nicht wirklich so hingedreht, dass du das immer noch so lassen kannst, finde ich. Also ich finde, der Film hat wahnsinnig viel, was von der Message her problemlos gealtert ist, aber so das Setting und das Drumherum, ich war dann auch irritiert, weil ich habe recherchiert, dass der tatsächlich in der Zeit spielen soll, in der der rausgekommen ist, weil ich hätte dem von der Figurenzeichnung mancher Figuren hätte ich dem halt auch zugetraut, dass die hier irgendwie 19. Jahrhundert erzählen oder so. Mhm. Und weil gerade so, ne, die Darstellung der Arbeiter, natürlich alle schwarz, gesichtslos und das, was sie dann halt auch singen, geht schon in so ein bisschen eine Richtung, wo man denkt, jetzt will Disney den Leuten verkaufen, dass Sklaven das selber cool finden, was sie da machen müssen.
Ja, ja.
Na, das ist halt fragwürdig und finde ich, sollte so halt auch nicht mehr irgendwie drin sein oder muss man halt eben entsprechend darauf hinweisen. Ich finde es krass.
Ja gut, die Frage ist, ob man darauf hinweisen muss, weil also als mündiger Filmegucker und so weiter weiß man ja, dass man Filme im Kontext seiner Zeit
als mündiger, ja, jetzt hast du aber damit eingeleitet, dass das ein Kinderfilm ist und das ist halt auch die primäre Zielgruppe, glaube ich, nach wie vor. Und du kannst halt einem Kind heutzutage das so, wie es ist, nicht wirklich vorsetzen, ohne darauf hinzuweisen. Ja,
weil die denken, das ist dann die Normalität.
Ja, natürlich. Du prägst ja ein Mindset damit.
Klar, aus Kinderaugen schon, aber man macht es ja auch bei Filmen für Erwachsene und da finde ich es halt unnötig, weil, wie gesagt, also ist ja klar, dass in den 30ern Filme
unnötig, dass da eine Triggerwarnung dran ist.
Unnötig, dass da eine Triggerwarnung dran ist, weil, ja, klar.
Wirklich? Die findest du unnötig?
Ja, weil du kannst auf jeden Film zumindest. Du kannst auf jeden Film.
Aber du musst doch immer vom dümmstmöglichen Patienten ausgehen.
Weiß ich nicht. Also du kannst ja auch bei den unschuldigsten Filmen, wo du jetzt nicht irgendwas Problematisches drin ist, kannst du ja theoretisch hinschreiben, so, Digga, der Film ist von 1930, so, weißt du, also.
Ja, ja.
Und bei Filmen, wo es halt problematisch ist und wo du bestimmte Sachen, Figurenzeichnung hast, wo es halt diskussionswürdig ist.
Aber es ist doch nicht verkehrt, einfach darauf hinzuweisen, dass da eine Figurenzeichnung darstellt, die halt aus einer Zeit stammt, die einfach wahnsinnig überholt ist in ihrem Mindset.
Ja, aber man weiß doch, dass Sachen 100 Jahre her sind und dass da Dinge anders gemacht worden sind und dass
Du gehst da jetzt von dir aus, ja, du weißt das, weil du schon lange Filme guckst und dich damit befasst.
Ja, wenn du jetzt sagst, so, man muss wirklich von der dümmstmöglichen Person ausgehen, die halt irgendwie logisch, leider, ja gut, dann ist das vielleicht legitim, ja. Ich gehe halt von mir aus und da fehlt mir so ein bisschen das Einfühlungsvermögen, warum ich da jetzt eine Notwendigkeit sehe wahrscheinlich. Aber ja.
Ja gut, also ich will jetzt auch nicht oder ungern über die Notwendigkeit von Triggerwarnungen sprechen. Ich finde nur, das sind für mich halt Faktoren, die diesen Film aus heutiger Sicht halt eine Ecke schlechter machen, weil ich finde, da sind halt Elemente drin, die kannst du so eigentlich nicht drin lassen.
Mhm. Wie fandest du die
Also wenn du den heute noch Kindern zeigen willst, weiß ich mal.
Ja, ja. Aber jetzt auf die Kinder zum Beispiel bezogen, wie fandst du die Zeichnung der Krähen?
Die Figurenzeichnung oder die Animation?
Alles.
Naja, Figurenzeichnung schwierig.
Weil die stehen ja auch in der Kritik.
Ja, zu Recht, finde ich. Weil das natürlich schon auch eine harte Klischee-Schublade bedient. Das ist, ich finde es bei den Krähen nicht lange nicht so dramatisch, wie jetzt eben bei den Arbeitern, die das Zelt aufbauen und so. Weil hier ja auch tatsächlich, glaube ich, primär schwarze Menschen die Krähen gesprochen haben, aber halt eine sehr kritische Figur wiederum nicht. Und das ist dann eben gerade, was das ganze Minstrel-Show-Ding angeht, halt super fragwürdig aus heutiger Zeit und kannst du halt leider auch nicht so verpacken, dass das unmissverständlich klar ist, in welche Richtung das gedacht war. Also weil da musst du den kompletten historischen Kontext halt irgendwie mit reinpacken und das funktioniert halt nicht. Und so bleiben dann halt Krähen, die offensichtlich schwarz sein sollen, nicht nur übers Federkleid, sondern halt auch eben repräsentativ für schwarze Menschen stehen. Und da werden einfach zu viele Klischees bedient. So, das kannst du nicht so, eigentlich auch nicht so stehen lassen. Ist tricky, finde ich. Aber eben, ich finde das da weniger dramatisch als. Aber da müsste halt trotzdem irgendwie eben jemand rüber gucken, wenn du das halt heute eben Kindern zeigen willst. So, finde ich, müsste man da entsprechend rangehen. Aber es.
Aber es betrifft tatsächlich, glaube ich, nur das englischsprachige Publikum, weil im Deutschen hast du ja das, in der Synchro hast du ja zum Beispiel diesen Kritikpunkt nicht.
Nee, aber du hattest, also ich glaube, die Figuren heißen ja dann trotzdem so, wie sie heißen. Ne?
Und das sind keine schwarzen Synchronsprecher. Da geht's ja schon los.
Ja, das macht aber die schwarzen Klischees, die die Figuren darstellen, ja nicht besser, wenn das dann von weißen Menschen gesprochen wird. Also im Gegenteil. Weiß ich nicht.
Naja, also dieser amerikanische Slang und so der damaligen Zeit und so, da wurde ja auch, glaube ich, die Synchronsprecher sind, glaube ich, alle aus einer Band.
Ja, eben nicht alle, also eben der Anführer der Truppe unglücklicherweise halt nicht. Und da geht es ja nicht nur um den Slang und die Art zu sprechen, sondern es geht ja auch darum, wie die tanzen, die Krähen, ne? Und was sie für Worte sagen, nicht mal so sehr wie, sondern eben auch das Vokabular, was sie verwenden und so weiter. Und das weiß jetzt nicht, wie die es in der deutschen Übersetzung gemacht haben.
Ja, das aber hätte ich mir mal angucken sollen.
Wir erinnern uns alle an Filme aus den 80ern, wo jede schwarze Person in einem Film gesprochen hat, wie Eddie Murphy. Und
ja, stimmt.
Ne, also das da ist sind wir leider noch
das,
nicht so weit weg.
Das von. So klischeeweise vielleicht auch ins Deutsche synchronisiert haben. Das,
ja, natürlich, mal, aber das ist doch, da ist doch schon die rassistische Komponente.
Ja, ja,
dass klar. du hingehst und jede schwarze Figur muss so sprechen wie Eddie Murphy, weil es dann natürlich irgendwie halt
ja, klar.
in Comic Relief sein soll oder sonst was. Das kannst du halt auch nicht bringen.
Nee.
Deswegen super tricky, finde ich. Aber so die Kernbotschaft, eben diese Ausgrenzungsgeschichte und dass er dann über die Maus da über sich hinaus wächst und so
ja.
mithilfe der Maus. Das, finde ich, ist gut gealtert, der Teil, auf jeden Fall.
Ja, ja, finde ich auch.
Ja, Timothy wurde ja auch damals von einem recht bekannten Schauspieler gesprochen, der auch sonst nicht viel mit Voice-Over zu tun hat, sondern der eigentlich sonst eher vor der Kamera steht, Edward Brophy. 148 Credits, kennst du auf jeden Fall auch aus diversen Filmen. Mhm. Und der den Mr. Stork, also den Storch gesprochen hat, das war Sterling Holloway, der hier seine erste Disney-Kooperation hatte und dann aber damit richtig was losgetreten hat, weil der hat dann noch Winnie the Pooh gesprochen, der hat war K, die Schlange beim Dschungelbuch, der war die hier Cheshire Cat bei Alice in Wonderland. Mhm. Auch eine ziemlich legendäre Figur, finde ich. Also der hat eben dann echt große Disney-Figuren gesprochen. Und ja, mit 181 Credits auf jeden Fall auch jemand, den man kennt und wenn es auch nur die Stimme ist.
Ja, auf alle Fälle.
Und ich finde, diese Kürzung im Budget, das hatte ja zur Folge, dass sie dann zum Beispiel nicht mit Ölfarben hantieren konnten, sondern halt mit Wasserfarben, ne, weil günstiger und andere Untergründe und so. Und da musste halt echt getrickst werden und die mussten so ein bisschen improvisieren und sich Sachen einfallen lassen, um halt mit dem Budget irgendwie hinzukommen. Und ich finde, diese Pink Elephants-Sequenz, die da rausgekommen ist,
die ist stark.
Die ist echt immer noch richtig stark. Das ist so abgefahren, kreativ, animiert.
Ja, ja, voll.
Und wenn du das aus dem Film rausnimmst, so finde ich, das könnte auch genauso heute entstanden sein. Das ist so zeitlos.
Mhm. Ist trippy.
Finde ich, ja, voll geil. Und hat ja irgendwie eben auch dieses Pink Elephant Ding so in die Popkultur und den Sprachgebrauch gebracht, dass das irgendwie ein Synonym ist für irgendwie besoffen oder benebelt zu sein, dass du eben Pink Elephants siehst. Und das ist halt aus diesem Film und irgendwie eben aus dieser Not raus entstanden und super abgefahren immer noch, finde ich.
Mhm, voll. Ja, und wie toll ist der Elefant auch animiert, so richtig niedlich mit seinen großen Ohren und den blauen Augen und so. Und
ja, das ist halt auch immer noch super traurig, Alter, ja, wenn die total. Diese Mutter wegsperren, ey.
Ja, ja, ist schon ein mieser Moment.
Übel. Mhm. Total. Aber da hatten sie ja früher, waren die ja echt schmerzfrei, ne?
Ja,
also auch mit Bambi und Co., Alter. Mhm.
Gib ihm.
Gleich mal vorneweg das Trauma, bam.
Ja, ja, Kinder müssen traumatisiert werden erstmal in Disney-Film, definitiv.
Ja.
Auf alle Fälle.
Und dann gab es ja wohl einen Streik bei den Animateuren während der Produktion.
Mhm.
Und das haben sie dann zitiert über diese Clowns, die dann auch sagen, so, jetzt haben wir hier eine geile Show gemacht, jetzt gehen wir zum Boss und fordern eine richtige Erhöhung und so. Müssen mehr Geld kriegen.
Mhm.
Ganz geil.
Ja, und wir haben jetzt von der Laufzeit her, jetzt mal abgesehen von den Kurzfilmen natürlich, den von der Laufzeit kürzesten Oscar-Gewinner aller Zeiten.
Mhm.
Mit knapp einer Stunde irgendwie 60, was, 62 Minuten?
Was? Nein, Stunde 4 Minuten geht der.
Stunde 4 geht der, ja. Siehst du.
Ja, aber zweifach Oscar nominiert. Für besten Song und bester Score hat er dann gewonnen, ja.
Ja, richtig.
Ja, ja, das war ja auch, die wollten dann anfänglich ja, dass sie es entweder auf einen Kurzfilm runterkürzen oder halt deutlich länger machen.
Mhm.
Ja, aber stimmt, ist ungewöhnlich, diese Länge.
Naja, weil vielleicht auch ein paar gesagt haben, die so am Kino, die so ein Kinoticket lösen, dass sie sagen, so wie, der geht nur eine Stunde und so und dafür zahle ich jetzt hier einen vollen Preis. Möglich, dass sie denn deswegen halt auch ein bisschen aufpimpen wollten, so von den Studios, dass sie gesagt haben, so, ja, dass es da keine Proteste gibt.
Ich finde das auch abgefahren, also wir haben ja heutzutage auch gerne bei Animationsfilmen mal so mehr als eine Regieperson, ne, sind oftmals auch irgendwie zwei, aber hier haben wir halt 5 Sequence Directors und einen Supervising Director.
Mhm.
Also echt wirklich für die unterschiedlichen Sequenzen halt unterschiedliche Regisseure. Und bei den Autoren ist das ähnlich.
Auch einige.
Es sind 2 fürs Buch gelistet und dann noch 8, die das hier zum Drehbuch gemacht haben. Und das ist schon krass bei einem Film, der eben nur eine Stunde 4 geht.
Aber wir sagen auch gerne, zu viele Kirche verderben den Brei. Also hier ist trotzdem ein guter Film bei rausgekommen.
Finde ich auch, ja.
Ja.
So, und wie ist das jetzt? Hat das Federn gelassen irgendwie bei dir oder ist er besser geworden?
Krähenfeder.
Eine magische Feder.
Genau, magische Federn gelassen. Nee, das hat nicht Federn gelassen. Das ist immer noch ein toller Disney-Klassiker. Das ist für mich so, also so die alten Disney-Filme so, ich sag mal so bis 1980. Ich meine, natürlich sind danach noch geile Filme rausgekommen und ich meine, wir kennen die goldene Renaissance der 90er natürlich von Disney. Mhm. Aber irgendwie so diese ganzen Klassiker sind natürlich Filme, die ich aus meiner Kindheit kenne und wo bei jedem bei jeder Neuaufführung, als sie dann wieder in den Kinos aufgetaucht sind, als wieder Bernhard und Bianca gezeigt wurde und als wieder Aristocats gezeigt wurde, 101 Dalmatiner und so ein Dschungelbuch, bin ich mit meiner Mama ins Kino gegangen und habe die natürlich alle gesehen. Insofern sind das alles Filme, die einen Platz in meinem Herzen haben, so diese großen
ja, voll.
Disney-Klassiker und das Dumbo natürlich einer davon. Also
das war, glaube ich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Das, ich glaube Schneewittchen, Disneys Schneewittchen war mein allererster Kinofilm.
Meiner war Bernhard und Bianca, glaube ich, nach Retrospektive. Da haben wir so ein bisschen nachvollzogen, in welchem Jahr ich zum ersten Mal mit dem Kino war und dann habe ich geguckt, was da lief. Und sie wusste, das war ein Disney-Film, sie wusste nicht mehr welcher und dann
bin ich auf Bernhard und Bianca. Muss es ja eine Wiederaufführung gewesen sein. Mhm.
Ja, klar, war ja der allererste.
Ja. Und dann gleich mal vertraumatisiert von dieser fucking Hexe, Alter.
Ja. Wobei ich glaube, also bei den meisten, so erster Kinofilm ist wahrscheinlich oft ein Disney-Film gewesen. Also
ja, ja, eben. Und deswegen finde ich es halt so krass, wie nonchalant die damals einfach Bösewichte oder eben fiese Situationen etabliert haben, die dir als Kind halt so in die Fresse hauen, Alter.
Kapp und Kappa war ich auch traumatisiert. Auf jeden Fall. Ja, sau traurig, Alter. Erst erzählt er die 70 Minuten diese geile Freundschaft zwischen diesem Fuchs und diesem Hund und dann am Ende ist alles im Arsch, Alter. Weil er ein Fuchs ist und der andere ein Jagdhund. Das ist alles einfach im Arsch, diese Freundschaft. Ja.
Das ist echt krass. Haben sie damals ein bisschen anders,
no mercy.
Anders rangegangen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auch, ich meine, wir haben ihn ja hier gesehen, Taran und der Zauberkessel, Alter, wenn ich mich da mit diesen Skelettarmeen und so, Alter, wo du denkst, Alter, wenn du da im Kino sitzt, als Fünfjähriger, schlaflose Nächte sind vorprogrammiert.
Ja.
Was zur Hölle?
Naja, eben.
Naja. Aber die dachten.
Ich habe selten einen so starken Mann gesehen.
Das schaffen die schon.
Mhm.
Ja.
Unsere Kinder, die sind hart.
Die sind hart im Leben.
Tja. So, Punkte oder wie?
Gerne.
7,2 auf IMDb. Der Metascore ist bei stolzen 96.
Oh ja.
Das ist irgendwie klar bei dem Film. 3,4 wiederum auf Letterboxd.
Mhm.
Da offenbar nicht nur Fans. So, und wo bist du gelandet?
Ja, wobei eine 3,4 noch ganz gut ist. Bei einer 8,5.
Mhm. Okay, wow. Ich bin bei 7,5.
7,5?
Mhm.
Okay. Grüße an Kasi.
Ja.
Keine Celentano-Diskrepanzen hier, aber halt ein ganzer Punkt Unterschied zwischen uns. Also ich mag den immer noch
sehr. Das ist jetzt so, das sind die neue Norm. Messlatte für Diskrepanzen, ja, Celentano.
Ist die Norm,
mein
ja.
Gott, okay.
Alright.
So, willst du einbringen?
Kann ich machen. Dann steige ich mal ein. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin back im Seriengame. Ja, ich rolle jetzt wieder meine ganzen verpassten Serien und Staffeln rolle ich nach. Und deswegen als Statement gibt es jetzt zwar von mir eine abgeschlossene Serie, wo ich die letzte Folge gestern gesehen habe. Und die begleitet mich schon seit einigen Jahren. Ich habe immer wieder ab und zu mal eine Folge gesehen. Das war jetzt keine, wo ich regelmäßig jetzt irgendwie die ganze Zeit gebinged habe. Aber jetzt habe ich mal eine Netflix-Serie beendet, die offiziell von 2017 bis 2021 released worden ist. Und habe 38 Episoden der Serie Atypical gesehen, die ich ja hier schon ein paar Mal gesampelt habe.
Mhm.
Und die erdacht worden ist von Robia Rashid. Die produzierte unter anderem die Goldbergs, produzierte auch How I Met Your Mother und ist so aus der Ecke bekannt.
Mhm.
Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hast du mal gesagt, du hast da mal reingeguckt, aber hast da nicht weiter irgendwie.
Genau, reingeguckt, hab mich nicht geflasht, dann habe ich es gelassen.
Okay. Ging mir ein bisschen anders bei der Serie. Ich habe die eigentlich schon im Laufe der Zeit natürlich noch mehr ins Herz geschlossen, aber fand die eigentlich schon damals auf Anime eigentlich ganz nett und hat für mich gereicht, da noch weiter zu gucken. Also im Kern dieser Serie geht es um die vierköpfige Familie Gardner. Vater, Mutter, Tochter Casey, Teenageralter und Sohn Sam, der 2-3 Jahre jünger als die Tochter. Die Eltern gespielt von Jennifer Jason Leigh und Michael Rapaport. Das sind wahrscheinlich so die beiden.
Ja, siehst du, das war tatsächlich mit ein Faktor, warum ich da irgendwie nicht warm mit geworden bin. So,
findest du nervig, ja?
Ey, Rapaport hat sich. Früher mochte ich den irgendwie, jetzt als Schauspieler nie besonders, aber ich fand das halt cool, dass der selber auch irgendwie so ein Hip-Hop-Head war und dann da auch irgendwie diese Dokus produziert hat, hier mit Tribe und Co.
Ja, genau.
Und dass der da irgendwie so mit in dem Game war. Und dann hat er aber jetzt so durch Social Media hat sich mein Bild von dem so krass gedreht, Alter. Und das ist so ein ätzender Stresser, Alter. Boah, ist der unsympathisch.
Ach so?
Ey. Alter, Alter.
Was macht
der
da? Der
provoziert halt einfach mit Ansage, aber auf so eine ätzende Art, Alter, dass du dem nur in die Fresse hauen möchtest.
Echt, ja?
Ja, ja. Richtig, richtig nervig, assi. Und auch, also wirklich sehr fragwürdig in seinen Inhalten.
Okay. Geht so in die Verschwörungsrichtung, oder?
Nee, also ich meine, der ist ja als jüdischer Mensch natürlich dann auch mal prinzipiell gegen alles, was da irgendwie kritisch sein könnte und so und schießt da aber schon sehr oft in meinen Augen übers Ziel hinaus und ist dann vor allem halt auch ganz schnell dabei, einfach so mit Leute in der Öffentlichkeit bloßstellen und so, ne? Mhm. Postet dann irgendwelche Videos von irgendwelchen Karens, wie sie ausrasten und spricht dann darüber, dass das halt so das hässlichste Gesicht von Amerika ist und blablablub und ja. Lebt halt auch sehr von seinen Hatern.
Mhm.
So, und hat das so ein bisschen zu seinem Ding gemacht und das finde ich wahnsinnig unsympathisch, Alter.
Okay. Ja, ich habe seine Plattform habe ich nicht mitbekommen. Ich habe halt mitbekommen, dass er immer so Hip-Hop-Fan ist und auch so Basketball-Fan, glaube ich. Mhm. Da hing er auch immer rum auf dem Court. Und dass er auch die Dokus da gedreht hat. Und als Schauspieler ist er mir jetzt nie so krass. Also ich weiß das aber bei Copland und so hat er natürlich so eine kleine Rolle gespielt, aber wir waren nie so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, das ist krass Talent oder so. Also
ja,
den Status hat er nie gehabt. Mhm. So, jetzt ist er hier ein bisschen gealtert, spielt halt den Vater. Und die Tochter wird gespielt von damals noch oder während der Serie Bridget Lundy Payne genannt, mittlerweile Jack Haven, nicht binär. Und hat ja bei dem Bill und Ted Film, bei dem letzten, hat er auch die Tochter von Keanu Reeves gespielt, was super passt, weil sie ungefähr eine ähnliche Körperlichkeit hat und auf jeden Fall ähnliches Gesicht wie Keanu Reeves, fand ich sehr gut besetzt. Und bei I Saw the TV Glow haben wir die ja zuletzt gesehen. So. Beziehungsweise sie zuletzt gesehen, ja. Jetzt zur zentralen Rolle des Erzählers und um den sich eigentlich das meiste hier dreht. Sam, der Sohn dieser Familie, ist Autist. Und das Interessante daran ist, es haben sich einige autistische Schauspieler beworben für diese Rolle, aber Keir Gilchrist hat am meisten überzeugt und hat dann die anderen ausgestochen, obwohl er halt eben keine autistischen Züge hat, privat. Und meiner Meinung nach nennt man das Schauspiel. Insofern habe ich nichts dagegen, dass man ihn da besetzt in dieser Rolle.
Jetzt muss ich mal nachfragen. Ja, also bin ich eh voll bei dir, klar. Aber jetzt muss ich mal nachfragen, wo du die Info her hast. Also haben die da was, hat Netflix dazu irgendein Featurette gemacht oder so? Gibt es da irgendwie was über den Casting-Prozess oder waren das so Trivia-Facts?
Das war tatsächlich eine Recherche, dass ich da im Internet gefunden habe, dass ich da da gab es auch ein bisschen Protest und so weiter, warum kein autistischer Schauspieler besetzt worden ist. Und dann hat halt die Creatorin hat sich halt hingestellt und hat gesagt, so, dass er einfach der Beste ist und am besten überzeugt.
Ja, und deswegen kann ich mir nämlich gerade aus der Angst vor solchen Reaktionen, kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass sie halt sehr gerne öffentlich gemacht haben, so hey, wir haben uns auch autistische SchauspielerInnen angeguckt, wobei es sollte ein Typ sein, ne, Schauspieler. Um da so ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein, ne? Aber ganz ehrlich, Alter, je nachdem, welche Form von Autismus da erzählt wird oder dann eben auch gefordert ist von der Person, die es mitbringt, das erschwert natürlich auch wahnsinnig den Arbeitsalltag, so, also den Produktionsablauf. Deswegen kann ich mir vorstellen, also sind die sehr gerne bei einfach einem Schauspieler gelandet, der Autismus spielt.
Ja, es spricht ein bisschen dagegen, wie die dann weiter vorgegangen sind, so im Laufe des Drehs dieser Serie.
Mhm.
Weil die haben zum Beispiel einen autistischen Autor mit ins Team reingenommen,
ja,
der dann so ein bisschen aus seiner eigenen Sicht auch irgendwie mit reinbringen konnte, ob das realistisch war, was hier irgendwie im Drehbuch steht oder ob das irgendwie überzogen ist.
Mhm.
Und haben dann auch, was den Cast angeht, was so Nebenfiguren angeht, haben die da definitiv ein paar aus dem realen Bereich damit reingenommen, die jetzt zum Beispiel auch nicht aus dem Schauspiel kommen, sondern wo es einfach nur heißt so.
Ja, aber ich meinte, es ist ein breites Spektrum, ne? Deswegen kommt es wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was da genau erzählt wird. Aber wenn du jetzt eine Hauptfigur hast, die so eine Einschränkung mitbringt, dann ist das natürlich für den Produktionsablauf ein Riesenthema.
Ja, ja, klar, definitiv. Da hast du recht. Gut, aber so werden sie natürlich nicht kommunizieren, wenn es jetzt so wäre. Und die gesagt haben, so ist natürlich die einfache Version.
Das meine ich halt, ne? Das sind natürlich, gehen die nicht hin und sagen, Leute, habt ihr eine Ahnung, was das für ein zusätzlicher Stress und zusätzliches Geld bedeutet, wenn wir wirklich einen Autisten besetzen wollen?
Ja, klar.
Und so. Ja.
Aber was man definitiv hier unterschreiben kann, ist, dass er das megamäßig spielt. Weil man kennt ihn schon aus It Follows, spielt er eine Rolle. It's kind of a funny story. Und er ist der Bruder von Brie Larson in Taras Welten. Also United States of Terror. Mhm. Die Serie, die ich auch damals gesehen habe. Und es geht halt sehr, sehr viel um seine Probleme mit der Umwelt, dem Erwachsenwerden. Und dazu muss man sagen, seine große Leidenschaft sind Pinguine. Und sein Traum langfristig ist es, zu einer Expedition in die Antarktis aufzubrechen.
Okay.
Und dort will er halt irgendwie sein großes Abenteuer erleben und da arbeitet er darauf hin. Aber das Problem ist halt, er ist halt sozial, was die Interaktion angeht, halt hat er mit diesen Autismusproblemen zu kämpfen. Also, und deswegen ist es ganz niedlich, wenn hier so Sachen gezeigt werden, die für ihn untypisch sind, so weißt du, wenn er zum Beispiel die Hand von jemandem greift oder so, weißt du, weil normalerweise fühlt er sich total unwohl bei einer Umarmung oder so, weißt du, von seiner Mutter oder so und will auch nicht zu lange irgendwie von ihm umarmt werden oder so und verbalisiert das auch. Mhm. Aber es ist trotzdem toll geschrieben und irgendwie sehr, sehr liebevoll gemacht, diese Beziehung zwischen ihm und seiner Schwester, die ihm auch so ein bisschen Paroli bietet und so ein bisschen frech zu ihm ist, aber er dann auch so auf seine autistische Art damit umgeht, indem er irgendwie total emotionslos und sehr sachlich irgendwie darauf antwortet oder so auf diesen Themen. Weißt du, das ist auch ganz selten so, dass der mal lacht oder so. Und deswegen ist mein Lachen von ihm natürlich sehr, sehr viel oder was Besonderes in dieser Serie, wenn es dann mal vorkommt und so. Das ist ganz cool. Mhm. Und deswegen hat diese Serie sehr, sehr viel Herz und gibt halt auch den gut geschriebenen Nebenfiguren halt sehr viel Raum. Also er hat einen besten Freund namens Sahid, er hat eine Freundin namens Paige. Und die kriegen auch so ihre Storylines und so und mit den Eltern und so. Das ist so eine von diesen Serien, wo du so eine Familie begleitest halt über 4 Staffeln und 38 Episoden, wo du die halt immer besser kennenlernst und so und wo du immer mehr weißt, wie die ticken und so mit ihren Problemchen und mit ihren Verhaltensweisen und so. Und das ist schon wirklich sehr sympathisch. Mhm. Und auch der Rest der Familie, wie gesagt, bekommt ihre Screentime. Obwohl du hier keine krassen Namen als Gaststars hast, wie in manchen anderen Serien. Also das hier, man kennt wahrscheinlich Sarah Gilbert und so eine Leute, so die mal ab und zu mal hier ein paar Folgen zu sehen sind. Aber insgesamt ist das jetzt keine Serie, die so Punkte mit krassen Gaststars oder irgendwelchen großen Namen, die hier auftauchen.
Ja, das ist ja schon im Hauptcast nur überschaubar, ne?
Also ja, eben. Das sind ja Jennifer Jason Leigh und Mike Rappaport sind tatsächlich so die großen Namen hier.
Also ich meine, Keir Gilchrist hat ja auch bei Freaky Tales, war er doch der Typ eben, der sich nicht traut, die anzusprechen.
Stimmt, da hattest du den zuletzt, ja. Ist ein Typecast geworden, ja.
Ja, deswegen, das bedienen sie.
Ja.
Klar.
Ja, weil er halt auch nicht aussieht wie der Flachleger vor dem Herrn. Nicht, er ist nicht so der Quarterback-Typ, weißt du, so am College, sondern eher so der Nerd.
Ja.
Und so besetzen wir den halt auch gerne. Aber er spielt das wirklich gut, weil du musst so einen Autismus musst du erstmal rüberbringen, so glaubhaft, weil es ist halt, ja, kann er nicht zu viel Emotionen zeigen, darf nicht zu viel spielen, weil es hat auch immer so bestimmte Bewegungen und bei ihm muss alles so nach einem bestimmten Ablauf, weißt du, das ist für ihn wichtig, so dass es bestimmte Abläufe gibt, so. Wenn es da zu laut wird, setzt er sich halt Kopfhörer auf, so weißt du, und hört halt Musik, um sich jetzt komplett zu isolieren von der Außenwelt und so. Und das zeigt auch, wie seine Eltern so ab und zu mal mit ihm zu strugglen haben. Aber es ist trotzdem irgendwie auch, wenn das so dieses Thema hat, hat das irgendwie so einen leichten Überbau und eine leichte Tonalität. Und es ist trotzdem irgendwie so, es ist trotzdem eine Feelgood-Serie tatsächlich, die sich so durchzieht. Weil du hast natürlich so die Sprüche von seinem Freund, hatten wir ja hier mit dem Working and Jerking und so. Das ist zum Beispiel alles aus Atypical und so. Ja.
Sometimes the universe has plans for us that we can't imagine.
Das Page, das ist die Freunde von ihm. Also ich habe öfter mal so ein paar nette Zitate gehabt, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich ein cooler Sample.
Gehen die denn auch auf die medizinische Behandlung der Krankheit ein?
Nee.
Okay.
Die spielt ja eigentlich keine Rolle. Ich weiß jetzt nicht.
Ist einfach, die Einschränkung ist da, fertig, dann
genau, und die machen halt das Beste draus, ja. Die behandeln ihn ja, versuchen ja auch, also jeder in seinem Umfeld, der hat eine Freundin, wie gesagt, der hat seinen besten Kumpel und so. Und die wissen, dass er Autist ist und gehen damit natürlich so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl um mit ihm, aber unterm Strich behandeln die ihn wie normalen Menschen.
Nee, nicht ihn, sondern ich meine jetzt eben, ist er auch immer wieder bei Ärzten und versuchen die da andere Dinge, medikamentös oder weiß nicht wie?
Nee, darum geht es ja eigentlich gar nicht.
Okay.
Das ist eigentlich so ein Coming-of-Age-Ding mit einem autistischen Jungen.
Ja.
Okay. Also es geht nicht um die medizinische Versorgung. Mhm. Ja, das ist Atypical auf Netflix, kann ich empfehlen. Ist eine schöne Serie, die man immer wieder mal gucken kann. Ist jetzt sicher nicht bahnbrechend, aber trotzdem sympathisch, wie ich finde. Und hab die gerne geguckt. Und auch am Ende wird es dann auch ein bisschen emotional in der letzten Folge. Das ist dann schön, weil...
Ja, wenn man die Figuren über 4 Staffeln verfolgt hat, ne, so lässt sich fast nicht vermeiden. Ja,
ja, auf jeden Fall. Aber er macht auch nicht so ein Riesenfass auf, was mir auch ganz gut gefällt. So, weißt du, dass er jetzt sagt, so jetzt haben wir hier so... Jetzt verhalten sich die Figuren jetzt komplett irgendwie untypisch als in den 37 Episoden davor, aber es ist trotzdem irgendwie schön und es passieren so ein paar Sachen, die trotzdem sehr liebenswert sind.
Okay.
Ja, soviel zu Atypical auf Netflix. 38 Episoden, circa 30 Minuten pro Episode. Und ich komme zu dem Punkt. Mhm. Bei IMDb hat er eine 8,2.
Oh, wow.
Was schon sehr gut ist. Bei Metacritic wiederum ein bisschen abgeschmiert, 66.
Mhm.
Und jetzt du.
8.
7,5.
Verdammt, hab ich's geahnt, ey. Der herzlose Guest.
Herzlos, 7,5. Nee, ich habe tatsächlich eher zu der 7 noch tendiert, aber.
Ach echt? Wow.
Aber fand die dann doch nicht. Also ist auch keine, die ich so, weißt du, ich habe dann immer so alle zwei, drei Wochen habe ich mal irgendwie eine Folge angeguckt. Das ist eine von denen, wo ich so Schitt's Creek-mäßig, wo ich halt immer wieder so eine Folge zwischendurch gucke.
Okay.
Aber nicht jetzt irgendwie regelmäßig, die jetzt so durchbinge wie andere Serien, die ich halt viel mehr mag.
Mhm.
Aber ist trotzdem schön, kann man machen. 7,5.
Okay.
Passt schon. Ja, soviel zu Atypical und jetzt können wir wieder einen Auftragsfilm machen.
Mhm.
Dann.
Hast du da Präferenzen?
Ja, dann machen wir doch jetzt halt mal so familienfreundliche zwei Stoffe. Ich würde sagen, dann gehen wir noch ins Horrorgenre und reden über Talk to Me.
Mhm. Na, dann hau mal einen Tipp raus.
Das ist ja nicht so leicht, bei dem Genre, bei dir Punkte zu raten.
Ja.
Aber,
kann ich mir vorstellen. Ganz ehrlich, ich finde es hier aber bei dir auch überhaupt nicht leicht, weil hier halt, also natürlich magst du generell erstmal Horror, aber hier gibt es halt eine Komponente, wo du schon so oft richtig gehatet hast, dass ja, natürlich, so dieses ganze Supernatural-Ding, Alter, das ist bei dir auf jeden Fall, das kann auch komplett in die Hose gehen. Also,
okay.
Natürlich ist doch so, weißt du doch.
Weißt du doch. Ich gebe doch jetzt hier keine Informationen preis, bevor du mir die Punkte genannt hast, die du für mich ins Auge gefasst hast.
Ich überbrücke die Zeit, während du auf dein Telefon starrst.
Ja, ich möchte.
Passiert hier noch was?
Ja, gut, ich sag jetzt mal für dich eine. Das ist schwierig, Alter. Ich sage eine 6. 6.
Wie viel? 6. Ja, ich habe mich dann, weil ich dachte. Jetzt, wenn man mal so der Logik des Films glaubt, ne, und wenn du halt dieses generelle Problem, was du mit Supernatural hast, wenn man das versucht zu berücksichtigen, dann bin ich irgendwie bei dem Film gelandet, entweder du findest das richtig kacke oder ziemlich gut.
Mhm.
Ich glaube dazwischen, also kann ich mir halt wenig vorstellen, weil entweder kaufst du das, was die dir hier erzählen und dann gehst du da mit. Oder es scheitert halt eben an dieser Supernatural-Komponente und dann ist es aber wahrscheinlich insgesamt ein Griff ins Klo. Deswegen, ich bin dann bei 8 gelandet.
Ui.
Mhm.
Ballsy. Ja, das sind so ein bisschen zwei Paar Schuhe. Deswegen ist das nicht so schwarz-weiß zu sehen bei mir. Weil was ich auf den Tod hasse, ist es, wenn so ein bierernsten Film, so ein Actionfilm zum Beispiel, es gab ja diesen Rache-Thriller mit Mel Gibson, wo plötzlich seine tote Tochter bei ihm auf dem Bett sitzt, die getötet worden ist.
Ja,
vorher,
nee, das meine ich nicht.
Und die dann mit ihm redet. Das ist natürlich so für mich so diese Supernatural-Komponenten in ernsthaften Filmen, die finde ich total scheiße. Und ich mag diese klassischen Geistergeschichten in so einem Spukhaus nicht, weißt du, wo du dann so durchsichtige Gespenster hast. Sowas wie hier diesen Michael J. Fox-Film hier.
Ja, Frighteners. Peter Jackson. Oder,
Frighteners.
Wir hatten jetzt den koreanischen auch gerade, wo diese YouTuber losgeschickt werden.
Richtig.
Ne, und das meine ich, das geht aber auch in so eine Supernatural, das hat halt auch diese Supernatural-Geister-Komponente.
Ja, aber wenn du jetzt The Sixth Sense zum Beispiel nimmst, das ist ein geiler Film.
Mhm.
Weißt du, das ist ja auch.
Ich sag ja nur, deswegen, ich bin ja auf der positiven Seite gelandet, schlussendlich, aber es war ein Faktor, wo ich eben echt überlegen musste, so fuck, weil ich konnte den jetzt nicht, also wenn das jetzt ein Slasher gewesen wäre, der so aussieht, dann hätte ich mir die Frage gar nicht gestellt. Ne? Es ist halt wirklich einfach so dieses Thema, wo ich kurz dachte, ah.
Ja, ist nicht so leicht, gebe ich zu.
Könnte sein, ja, ja.
Ist nicht so leicht.
Ja, ist ein australischer Film. Von wem, wer hat uns den aufgetragen?
Olli. Schönen Gruß an Olli.
Ja, liebe Grüße dahin. Mhm. Ich hatte den tatsächlich eh auf dem Schirm.
Okay.
Ja, weil vertrieben von A24.
Stimmt, ja.
Damit ist der schon auf dieser Liste gelandet. Und witzigerweise, ich habe irgendwie den Newsletter von A24 abonniert und dann schicken die da ja auch immer wieder irgendwelche Updates zu Merch-Kram, den sie gerade wieder verticken.
Mhm.
Und da konntest du diese Hand kaufen.
Okay.
Ne, und da hatte ich mit dem Film halt überhaupt nichts am Hut und dachte dann nur so, Alter, what the fuck? Also diese Hand, finde ich, sieht irgendwie flashig aus, ne?
Ja, ja. Und die ist natürlich ein maßgeblicher
MacGuffin in diesem Film. Ist halt der MacGuffin hier. Und dann war ich schon so ein bisschen intrigued und dachte, okay, werde ich mir irgendwann sowieso angucken, weil es von A24 ist. Aber ich muss auch gestehen, dass ich dann eben so diese Prämisse irgendwie, die hat mich so ein bisschen angemacht.
Kann ich verstehen. Weil ich würde ihn tatsächlich so in diese, ich finde es immer so komisch, das zu differenzieren, weil es klingt so ein bisschen prätentiös, wenn man bei Horrorfilmen sagt, das ist jetzt ein elevated Horrorfilm, so von wegen so, hier können auch die Intellektuellen ins Kino und können sich den Film angucken, auch wenn da Horror draufsteht, weißt du so, das ist für mich immer so ein bisschen so mit so einem Geschmäckle.
Ja, finde ich vor allem bei dem nur bedingt richtig.
Ja, ich hatte so ein bisschen Vibes daran. Ich finde, der ist schon
ich auch,
in mancher Hinsicht ist der eher Richtung Get Out und Jordan Peele und
mich
Co.
Mich hat das
jetzt
brutal
so
an Get Out und Jordan Peele erinnert. Versteh mich nicht falsch.
Okay.
Aber ich finde, Elevated Horror funktioniert für mich dann als Begriff, wenn der eben noch was anderes macht, als Leute zu erschrecken. Mhm. Ne? Also ich finde, zu Elevated Horror gehört für mich eben auch irgendwie entweder eine Metaebene oder halt dass über diese Horror Visualität irgendwie noch andere Themen erzählt werden.
Okay, also
aber für dich ist es einfach so classy aufgezogener Horror à la Hereditary.
Für mich heißt es, dass es kein primitiver Horrorfilm ist, den sich die Gorehounds angucken, sondern für mich heißt es genau à la Hereditary, dass das ein Horrorfilm ist. Ja. Wo auch jemand der Arthouse-Filme guckt, was mit anfangen kann. Richtig, genau die Schiene.
Okay.
Da würde ich diesen Begriff reinpacken.
Gut, dann wende ich jetzt mal diese allgemeine Begrifflichkeit an und dann fällt das auf jeden Fall da rein, klar.
Finde ich auch.
Wobei der Einstieg, der könnte aber schon auch einfach aus einem richtig derben Genrefilm stammen, finde ich.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, weil wir sind in Adelaide, Australien. Und begleiten einen jungen Mann, wie er auf eine offensichtlich so eine College-Party oder in einem Haus von einem Typ ist eine wilde Party. Tür offen und draußen Leute am Saufen und drinnen Leute am Saufen und Musik. Und er sucht offensichtlich seinen Bruder, Duckett, findet den dann, weil er sich im Schlafzimmer eingeschlossen hat, bricht dort die Tür auf und sieht Duckett ziemlich runtergekommen, auch verletzt und oben ohne und sieht auf jeden Fall schon mörder creepy aus. Schnappt ihn sich dann, bringt den runter und will mit dem rausgehen. Da wird er kurz abgelenkt, was Duckett nutzt, um seinem Bruder in die Brust zu stechen und sich anschließend selber ins Gesicht zu stechen und sich so halt vor Augen der Partygäste umbringt. Damit steigt der Film ein. Und das war auf jeden Fall ein Moment, wo ich dachte, okay, Guess wird's hart feiern.
Ja, klar. Klar war das ein guter Einstieg.
Das war auf jeden Fall ein ordentlicher Einstieg. Ja, und dann erfahren wir was, und dann springen wir woanders hin in der Handlung und sehen jetzt unsere Hauptfigur und erfahren über die, dass jetzt Teenager einen neuen Weg gefunden haben, um mit Toten in Kontakt zu treten. Mhm. Weil in ihrem Freundeskreis ist in den Besitz dieser Hand gekommen, die ich eben schon angesprochen habe. Das ist jetzt hier eben unser MacGuffin. Das ist eine Art Skulptur einer Hand, die so bis Mitte Unterarm geht und eben wie so eine Büste auf dem Tisch steht. Die ist grau, hat eine Menge schwarzer Schriftzeichen drauf, zwischendurch auch ein paar rote und hat damit halt insgesamt irgendwie schon eine super creepy Optik. So, und das Spiel, wenn man das so nennen kann, was die jetzt hier betreiben, sieht so aus oder läuft so ab, dass die Person, die sich traut, aufgefordert wird, dieser Büstenhand die Hand zu reichen. Man fasst also diese Hand an, sagt den Satz "Talk to me". In diesem Moment erscheint vor einem eine tote Person und der nächste Schritt ist dann "Let me in" zu sagen. Und in dem Moment wird auch die Zeit gestoppt, weil jetzt spricht quasi die tote Person durch einen oder unternimmt Dinge durch einen. Und die Teenager erzählen uns, dass das maximal 90 Sekunden lang so sein darf. Dann muss die Kerze, die anfangs angezündet wird, um das Tor zu öffnen, muss dann wieder ausgeblasen werden und die Hand muss aus der eigenen Hand entfernt werden, um den Kontakt abzubrechen. Wenn man das über die 90 Sekunden hinauszieht, dann besteht die Gefahr, dass da was bleibt von dem Geist, den man da reingeholt hat. Und das will man natürlich vermeiden, aber ja, könnte passieren, dass das dazu kommt. Sonst hätten wir keinen Film. Und so eben geht dann unsere Hauptfigur auf eine solche Veranstaltung, wo eben auf einer Party ein paar Teenager rumsitzen und sich kaputt lachen, wenn Leute diese Hand in die Hand nehmen und dann völlig abdrehen.
Ist schon eine interessante Thematik, weil, weißt du, so gelangweilte Teens, die irgendwie nach Ketamin und irgendwie Hauspartys und Social Media irgendwie so den nächsten großen Kick suchen, weißt du, und dann irgendwie so diese Geschichte finden. Das war für mich tatsächlich nachvollziehbar irgendwie so. Also wenn es das wirklich gäbe.
Ey, natürlich auf hätten jeden wir Fall werden mitgemacht, da Alter.
Ja, oder?
Ey, pff, ich hätte sofort wissen wollen, was da
geht. Ach du also, sogar, ja, okay.
Auf jeden Fall, natürlich. Was?
Ich rede jetzt von der neuen Generation, Alter, die irgendwie überhaupt keine, die so, diese TikTok-Generation, die überhaupt keine Geduld mehr haben
ich
für irgendwelche Geschichten.
Ich wäre super neugierig gewesen.
Du würdest das
natürlich,
so.
Natürlich,
okay, Alter. Da bin ich
ja,
raus,
weil das Alter. Hat ja für mich irgendwie auch eine große spirituelle Komponente.
Ja.
Und witzigerweise habe ich mich am Tag, nachdem ich den Film gesehen habe, hatte ich Besuch von einem Freund und mit dem rede ich irgendwie immer wieder über irgendwelche spirituellen Themen.
Mhm.
Und dann hat er mir von einem Typ erzählt, der ist irgendwie ein krasser Meditationsguru.
Mhm.
Und da ging es dann darum, dass der über Meditation in Kombination mit Audiosignalen, die du auf die Ohren geballert kriegst, hat der quasi eine Abkürzung für so einen sehr meditativen, fortgeschrittenen Zustand erreicht. Haben das auch abgeglichen, weil du begibst dich dann eben im meditativen Zustand und hast Frequenzen auf den Ohren und der Clou ist, dass sich die Frequenzen nur minimal unterscheiden.
Mhm.
Haben wir, du hast jetzt beispielsweise auf dem einen Ohr kriegst du einen Sound aufs Ohr geballert. Das geballert klingt so böse. Du hörst eine Frequenz, die angenommen 400 Hertz sind. So.
Mhm.
Und dann hast du auf dem anderen Ohr von mir aus eine Frequenz, die 408 Hertz sind.
Okay, minimal.
So, und wegen diesem minimalen Unterschied versucht das Hirn das anzugleichen und schießt dich damit in diesen ganz kleinen Frequenzbereich von 8 Hertz.
Okay.
Wenn, also in diese Differenz.
Mhm. Ne?
Und das ist dann jetzt für Laien übersetzt eben der Bereich, in den du kommen musst, um diesen ganz krassen meditativen Zustand zu erreichen.
Mhm.
So, und da wird von unterschiedlichen Leveln gesprochen und der hat dann eben in dem obersten Level kannst du abgekürzt mit Toten reden.
Mhm.
Und das wurde überprüft. Ne? Also der hat dann in diesem Zustand sich mit toten Menschen unterhalten und anschließend in den Ort gereist, weil er hat von dieser toten Frau dann Informationen bekommen, wie sie heißt, wo sie lebt, was sie da macht und so weiter, was wir für ein Datum haben und so. Und dann ist er in diese Orte gereist, um das abzugleichen und um dann festzustellen, ja, da ist irgendwie 1800, weiß nicht wann, eine Frau gestorben mit dem Namen und in dem Alter und so weiter. Und weil es wohl eben in diesem Bereich knapp unterhalb der höchsten Stufe, das ist wie so ein Limbo, wo wohl Menschen, die noch nicht gerafft haben oder Seelen, die noch nicht gerafft haben, dass sie gestorben sind, in so einem Loop festhängen.
Wir müssen das erstmal registrieren, ja.
Genau. Und
akzeptieren.
Und er ist dann eben wohl in so eine Situation gegangen, wo er diese Frau getroffen hat, die irgendwie am Herd steht und kocht und der Meinung ist, sie würde jetzt für den Mann kochen, der jede Zeit, jeden Moment reinkommt.
Mhm.
Und dann also in dem Moment, wo er sie von diesem Herd weggeführt hat und aus dem Zimmer raus, ist sie verschwunden. Das war, die musste nur aus diesem Loop rauskommen und die hing halt irgendwie seit 100 Jahren in diesem Loop fest, ne, weil die halt nicht realisiert hat, dass sie tot ist. Und solche Sachen so, deswegen, das hat irgendwie
voll... Die erzählt ja so eine Stand-by-Me-Lagerfeuer-Geschichten hier.
Digga, das hat halt so krass zum Thema gepasst, weil ich gucke an dem einen Tag Talk to Me, fand das, Spoiler Alert, mörderflashig und gucke mir dann am nächsten Tag, hab dann am nächsten Tag so eine Unterhaltung, wo es um ja, Typen geht, gut, der ja. einen Weg gefunden hat, mit Toten zu sprechen, so, Alter, fand ich super flashig. Ja, werde ich mich jetzt mal einlesen, dann mache ich hier selber Talk to Me.
Ja, es ist natürlich auch, dadurch ist natürlich das Verhalten von mir auch, wo du sagst, ja, Spoiler Alert, es läuft nicht so nach Regeln, wie man die man irgendwie befolgen muss.
Du meinst jetzt unsere Hauptfigur,
unsere Hauptfigur
die heißt Mia und nicht du.
Achso.
Das Verhalten von mir ist deswegen auch ganz komisch in meinem Film. Ja.
Nein, ich meine die Hauptfigur
geglaubt,
Mia.
Geglaubt, ja.
Weil sie reagiert natürlich emotional in einem Moment und das kann man nachvollziehen tatsächlich. Also es, weil dadurch überschreitet man diese Minute und das kann man in diesem Moment irgendwie, kann ich sie verstehen, so,
voll,
dass sie das macht. So,
natürlich, Alter, klar.
Weil da geht es natürlich um den Kontakt zu ihrer toten Mutter, die vorher verstorben ist und so. Und das, da reagiert man nicht mehr rational.
Und das ist ja das, was ich oft kritisiere an Filmen, vor allem Horrorfilmen, die dann halt eine Prämisse aufmachen, wo es notwendig ist, dass sich mindestens eine Person mörderbescheuert verhält, damit überhaupt diese Horrorgeschichte anfängt. Und das finde ich hier wirklich erstaunlich gut erzählt. Ne? Eben zum einen über diese Teenager-Gruppendynamik, klar. Machst du da mit? So, am Anfang denkst du noch so, nee, und dann alle, komm schon. Ja gut, einmal geht, ne, so.
Die ganz Jungen wollen dann natürlich dazugehören, weil sie sagen so, ja, ich will auch sowas sein.
Ja. Das alles, wie das Problem überhaupt anfängt, finde ich super glaubwürdig erzählt.
Ja,
deswegen
so.
Echt Props dafür, das finde ich für Horrorfilmverhältnisse erstaunlich gut und glaubwürdig.
Mhm.
Ja. Und dann auch, wie das hinten raus gemacht ist. Also ich fand's echt cool. Ich war schwer unterhalten, ey.
Ja, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich mochte den auch sehr. Also mir hat der gut gefallen.
Okay.
Also nice. Fee Wild, die besagte Mia spielt, die fand ich richtig gut, weil die so ein bisschen nervig ist, aber irgendwie auch so liebenswert, weißt du, so ja. Von ihrer Art.
Macht sie super. War auch ihr Durchbruch. Ist selber Australierin, wie die Filmemacher eben auch. Hat dann danach Babygirl gemacht und hat jetzt 4 upcoming Projekte. Also bei der läuft es auf jeden Fall.
Ja, ja, war ein guter.
Ähnlich auch mit dem Jungen.
Guter Kickstarter.
Ne? Also der hier den Riley spielt. Mhm. Der hatte bis dahin kaum was gemacht und hat jetzt auch 3 Projekte in der Pipeline. Also klar, das läuft. Überwiegend sowieso australische Beteiligung hier, weil das eben australischer Film ist, da auch diverse Förderungen bekommen hat. Mhm. Und dieses Brüderpaar, was die den gemacht haben.
Das ist halt interessant, was die vorher gemacht
Filippo,
haben.
Filippo, das sind halt YouTuber, oder?
Genau, die Filippo Brothers haben einen YouTube-Kanal namens Raka Raka und haben da 7 Millionen Abonnenten, Alter. Mhm. Also haben dadurch natürlich eine gute Basis gehabt und dann haben sie gesagt, okay, jetzt drehen wir einen Film.
Und haben auf dem Kanal halt auch schon diverse so Sachen gemacht, die in so eine Gore-Richtung gehen. Mhm. Und damit quasi schon eine Fanbase mitgebracht. Und wenig überraschend war der Film dann auch erfolgreich. Und ähnlich wie, das hatten wir neulich, dass dann sofort jemand ankommt und sagt, oh, da müssen wir aber mal ein großes Hollywood-Remake machen.
Ja.
Das Ding haben die abgelehnt.
Das finde ich natürlich ganz lässig von denen, dass sie gesagt haben, nee, machen wir nicht.
Super geil. Stattdessen kriegen sie jetzt halt auch wieder durch A24 natürlich vertrieben die Möglichkeit, einen Sequel zu machen zu diesem Film. Der dann witzigerweise Talk to Me heißt, aber halt statt dem Two eben die 2. Mhm.
Ähnlich wie unsere Titelwortspiele.
Ja, grandios.
Haben sie abgeguckt hier von mir.
Ja, und Bring Her Back, willst du den jetzt sehen?
Also, den würde ich mir wahrscheinlich auch noch
angucken. Weil ich fand den Trailer im Kino ja auch schon, also bevor wir hier überhaupt über Talk to Me gesprochen haben und den gesehen haben, haben wir im Kino den Trailer gesehen.
Der war auch nicht so schlecht, ja.
Und da dachte ich auch schon so, okay, wow, sieht ziemlich flashig aus.
Klingt ganz interessant. Ja, ja, fand ich auch. Ich fand ihn auch ganz... ganz interessant und bin da auf die aufmerksam geworden, aber da kann ich Talk to Me noch nicht und jetzt bin ich natürlich umso
intrigued.
Umso intrigueder, ja, was sie noch so machen, definitiv.
Ja.
Das ist auch einer, wo ich mir auch das Sequel angucken werde, wenn das dann rauskommt, so, weil.
Das ist sonst immer so eine Sache.
Ich habe über Smile geredet, so, weißt du, ich fand ihn okay, aber jetzt nicht so, ich muss jetzt nicht unbedingt weiter gucken, aber wenn mich ein Film natürlich wie der hier richtig gut, wenn ich den richtig gut finde im Horrorbereich, dann bin ich auch gespannt auf die Sequels.
Und den haben nur wirklich viele Leute gut gefunden, weil aus diesen 4,5 Millionen, die er gekostet hat, sind fast 92 geworden weltweit.
92 Millionen, Alter.
Und Preise ohne Ende, ey. Der hat 22 Preise und 50 Nominierungen eingeheimst. Mhm. Ja, also, aber ganz ehrlich, ich verstehe es. Und es ist auch, es hat mich überhaupt nicht gewundert, dass A24 sich dem Ding angenommen hat. Also,
ja, ja.
Es ist, der passt so.
Der ist auch wirklich gut, wie der dann auch abdreht irgendwie später, wo es dann immer wieder in die Realität springt und dann wieder, weißt du, mit dem Fuß und so. Und das wird dann richtig, wird schon richtig abgefahren dann gegen Ende. Das Finale auf dem Freeway fand ich auch richtig groß. Also hat mir gefallen.
Mhm.
Guter Film, definitiv. Ohne jetzt irgendwie auf diese Horror-Klischees zu setzen, zu viel Jumpscares und dies und das, sondern es ist irgendwie alles nachvollziehbar, die Figuren agieren, so
naja, und vor allem
kann. Ist ein guter.
Die Komponente, die Horror ist, ne, das kommt ja jetzt auch nicht die ganze Zeit vor, aber die Momente, wo es dann vorkommt, die sind halt wirklich geil gemacht.
Ja, ja, voll.
Also visuell jetzt nicht Mörder was Neues oder so, aber halt.
Ach, schon so alt, ha. Ja,
also wie die Ding. Halt, allein das Ding mit den schwarzen Augen dann, ne, und wie die halt plötzlich abgefuckt aussehen und so, allein diese kleine Veränderung, ist auch schauspielerisch, machen die das alle richtig gut.
Ja, ja, voll. Du merkst ja richtig, dass was passiert mit denen.
Ja, aber die anderen besessen.
Genau, die anderen finden es halt super lustig, die da rumsetzen so, und feiern es halt so, weißt du, und
ja, für
die ist das eine riesige Party. Das ist schon auch abgefahren, weil normalerweise geraten ja Leute mal in Panik bei sowas, weißt du, und hier zelebrieren sie ja diese Momente, so, weißt du, die wissen ja, worauf die sich einlassen, dass sie die Geister beschwören und so, weißt du, das ist für die halt so ein Happening, so, ja. Lass machen heute Abend, so, weißt du, so heißt es in dem Film, so, ich denke, Alter, das ist geil.
Ja, Mann.
Macht schon Dinge anders hier durch die Filippo Brothers, hier durch die Idee, ist geil. Cooler Film.
Fand ich auch.
Schön, ja, Miranda Otto sei noch zu erwähnen, eine Herr-der-Ringe-Aktrice, die hier die Mutter spielt.
Ja.
Das ist wahrscheinlich so der prominenteste Name. Außer die ganzen Jungstars, die jetzt wahrscheinlich eine gute Karriere machen, der eine oder andere hier aus dem Film.
Auch wieder so ein Ding, ne? Ist ja auch ein recht klassisches, so jemand hat was verbaut und dann gibt es diese Mutter von einer Freundin, die sie dann nicht an sie ranlassen will und so weiter. Das kippt ja irgendwann auch.
Ja.
Finde ich auch geil erzählt.
Ja, ja, voll.
Also die Begründung dafür, ne? So, deswegen ist es schon stimmig.
Ja, das stimmt. Aber auch, wie sich die Mutter dann trotzdem versucht anzunähern, weil sie gesagt hat, so, ja, gut. Weißt du, also ist auch gut geschrieben.
Eben, und das für Horrorfilmverhältnisse wirklich, finde ich das alles auffällig gut.
Ja, hier kann ich nachvollziehen, dass hier A24 draufsteht und drauf pappt so. Mhm. Der ist schon nicht generisch.
Ja, passt gut zu denen.
Cool.
Mhm.
Ja, hast du sonst noch was? 95 Minuten?
Na, ich guck mal, wie lange die das durchziehen mit dem Anspruch. Also das war ja auch mit einer der Gründe, ne, warum die da keine Hollywood-Adaption machen wollten, weil die gesagt haben, nö, wir sind Australier, wir wollen auch das so hier Filme machen. Und wenn schon nicht hier gedreht, dann muss zumindest auf jeden Fall die ganze CGI in Australien gemacht werden und so.
Mal abwarten, ob Marvel anklopft und dann
mal gucken, Meinung dann ändern. Wie lange sie das Ding durchziehen, aber sehr sympathisch. Also wir sind ja sonst nicht dabei, irgendwelche YouTuber zu praisen, aber die Jungs machen einen guten Eindruck.
Ja.
Danny und Michael Filippo.
Ja, gibt es ja sonst bei den Autoren was zu erwähnen? Also sind
Na, Daley Pearson, ne, hat das Konzept geschrieben.
Mhm.
Und Bill Hintzman, der eben auch jetzt das Sequel schreibt, hat eben auch Bring Her Back geschrieben. Also die scheinen schon auch ein loyaler Trupp zu sein.
Das ist offensichtlich ein Klüngel aus Leuten, die dann auch bei den anderen Filmen zusammenarbeiten. Mhm. Okay, cool. Dann hoffen wir, dass die Qualität ähnlich sich hält. Oder im ähnlichen Bereich sich abspielt. Geil.
Ja, ist natürlich Rated R, weil es wird mitunter blutig.
Mhm.
Und stimmungsmäßig sowieso.
Strong bloody violent content, some sexual material and language throughout.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein paar Leute gibt, die sich hier richtig fürchten.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Oder schon stellenweise ganz schön geil creepy gemacht.
Ist schon wirklich creepy, also was hier abgeht.
Okay,
so. Ich find's auch lustig, wie die das, also teilweise so bei dieser Prozedur, wie die das dann, wenn die so aufwachen und dann feiern sie sich selbst, so, weißt du, und sind irgendwie total erleichtert und lachen dann erstmal und so. Du denkst, Alter, ja, okay, das ist eine ungewöhnliche Reaktion für so einen Horrorfilm, aber es ist irgendwie witzig, ey, und es ist irgendwie creepy.
Aber man versteht, also ich habe irgendwie so gut nachvollziehen können, dass da so ein Nervenkitzel dran hängt.
Ja, ja, klar, logisch.
Na, das ist ein bisschen wie aber dieses Fastliners-Ding und
ja,
so,
voll,
dass du halt
ja,
einfach Bock hast, so an die Grenzen zu gehen.
Voll, ja. Das ist ein guter Vergleich. Aber es passt trotzdem irgendwie in diese Generation, weißt du, die sich ja auch irgendwie...
Ja, ja, erst recht, dass sie dann alle sofort filmen und posten.
Ja, es wurde ja alles schon gemacht und gesehen, so, weißt du, sämtliche Partys wurden schon gefeiert und sämtliche Dächer, von allen Dächern wurde schon in den Pool gesprungen, so, weißt du, das hat man alles schon gesehen. Insofern sucht man so nach dem nächsten Kick, so, und das finde ich halt ganz cool, dass sie das hier so aufgegriffen haben.
Ja.
Alright, talk to me, Punkte. IMDb 7,1, Metascore 76, Letterboxd bei der 3,5. Ist okay, sag ich mal.
Ja.
Kann ich sehen lassen. Von mir hat er eine 8 bekommen.
Geil. Von mir auch.
Von dir auch?
Ja.
Mensch. Einigungsklinge für unseren Kumpel Olli.
Mhm.
Glückwunsch dafür. Es passiert nicht oft in letzter Zeit.
Das stimmt, ja.
Dass man mit einem Auftragsfilm hier mal die gleiche Punktzahl erreicht.
Und dann noch mit dem Horrorfilm, du.
Und dann noch mit dem Horrorfilm, ja, alter Falter. Aber. Und die hat wieder 0 runtergelegt, also ich fast nicht.
Naja, ich habe ja schon 1,5 miese.
Er ist leider ein von wegen so, ja, ich weiß ja, du magst Geister nicht. Ich so, ja, Mann, sag eine 3 oder so. Perfekt, Alter. Richtig, genau so. 8. Fuck you, Alter. Fuck you.
Ja.
Unglaubliche.
Ja, ja, aber siehst du, ist harmlos, ne? Weil ich hatte ja ein bisschen, hab ja schon miese. So, jetzt kannst du dir wieder was aussuchen, eigentlich.
Muss ich raten. Mhm.
Ja, du musst dann raten, aber.
Welcher von deinen Projekten ist dann am leichtesten zu raten? Oh, er beantwortet die Frage tatsächlich.
Naja, das ist, also, weil den letzten hast du ja auch problemlos erraten, den hätte ich da jetzt auch mit reingenommen. Da sind nicht wirklich viel schwierige dabei. Also, ich nehme was Einfaches, ja?
Genau, also, wenn es so ein richtig beschissener Film ist, dann ist es immer schwer zu raten. Mach irgendwas, such dir irgendwas aus, was ich gut raten kann.
Gut.
Geil.
Nehmen wir doch Paddington in Peru.
Okay.
Dann lacht er. Naja, also wir wissen alle, ach schade, jetzt habe ich das Nicolas Cage Sample natürlich nicht parat, aber wir wissen alle, Paddington 2 ist ein fucking Meisterwerk, Alter.
Ja, stimmt, hat er gesagt. Ja.
Und da ist wirklich was dran, ne? Also den haben wir ja besprochen, ich weiß gar nicht mehr, den ersten hatten wir auch, ne? Also,
ich glaube, du hast beide hier.
Ja. Ja. Hm? Hm? Und ja, nachdem ich die ersten beiden wirklich überraschend gut fand, also wir haben den Trailer gesehen zum dritten und so, und ich muss gestehen, da hatte ich nicht so wahnsinnig viel Bock drauf, weil es dann doch irgendwie halt nach dem nächsten recht generischen Anlauf aussah. Aber eben gemessen an den beiden Teilen davor dachte ich, komm schon, der dritte muss auch irgendwann sein.
Mhm.
Also habe ich mir Paddington in Peru angeguckt. Aus dem letzten Jahr. Witzigerweise ein bisschen was anders als davor, vor allem in der Besetzung. Also, weil wir haben immer noch Hugh Bonneville als Vater der Familie. Wir haben nicht mehr Sally Hawkins als Mutter,
okay,
sondern jetzt Emily Mortimer.
Ach so.
Aber Ben Whishaw spricht immer noch Paddington. Und dahingehend ist alles gleich. So, neu dabei Hayley Atwell, Julie Walters, Olivia Colman, Antonio Banderas und Carla Toos, die ursprünglich von Rachel Zegler besetzt wurde, die dann aber ausgestiegen ist. Und wieder hat sie die Chance verpasst, in einem guten Film mitzuspielen. Mann, Rachel, ey.
So close.
Wirklich.
So close.
Du warst so nah dran. Weil, das kann ich schon mal vorweg schicken, auch das ist nicht eine komplette Grütze. Also, weil die machen ja ansatzweise da weiter, wo sie aufgehört haben. Mhm. Aber, ganz wichtig vielleicht, für das ganze Vorhaben, der Regisseur der beiden Vorgängerfilme, Paul King, der hat beschlossen, bei dem Teil nicht Regie zu führen.
Okay, könnte wichtig sein.
Ja, der hat trotzdem die Idee beigesteuert und war dann auch noch als ausführender Produzent beteiligt. Aber Regie hat hier Dougal Wilson geführt. Und der hat eine Menge Werbung und Musikvideos gemacht und macht hier seinen ersten Langfilm, Alter. So krass, Alter.
So ein Franchise, Alter.
Du drehst Werbespots und Musikvideos und plötzlich heißt, wir haben hier einen 90-Millionen-Film. Hast du Bock? Ja, klar, mach ich. Also gut, ne, wenn dann halt der Regisseur der Vorteile irgendwie noch mit auf dem Projekt ist in irgendeiner Form, dann kannst du da wahrscheinlich trotzdem immer noch Rat holen und so. Mhm. Aber Alter, das ist halt schon eine andere Baustelle als fucking Musikvideo.
Ja, auf alle Fälle.
Na gut. Also die Handlung sieht so aus. Paddington lebt immer noch glücklich mit der Familie Brown in Windsor Gardens, da dieser Ecke. Was da eh so ein bisschen Mary Poppins mäßig aussieht. Mhm. Und jetzt erhält er plötzlich einen Brief von einer Reverend Mother. Das ist eine sehr fröhliche Dame, die Gitarre spielt und Nonne ist. Und die leitet das Heim für pensionierte Bären in Peru.
Okay, so. Pensionierte Bären, so.
Ja, die hat da halt so ein Altersheim für Bären. Und die Tante Lucy von Paddington, die ja so mitverantwortlich für überhaupt ihn und seinen Werdegang ist, die war eben in diesem Heim untergebracht. Mhm. So, und da gab es Briefkontakt, ne? Also, und aus den Teilen davor wissen wir eben auch, was Paddington für ein enges Verhältnis zu Tante Lucy hat. Wir sehen auch, das ganze Ding steigt auch mit einer Sequenz ein, wie Tante Lucy Paddington da aus, ich glaube, dem Amazonas gerettet hat oder so. Und so ist er überhaupt bei ihr gelandet und sie hat den ja eben aufgezogen. Und hat eben da weiter in Peru gelebt, während Paddington ja dann bekanntermaßen nach England ab ist. Und jetzt kriegt er diesen Brief von dieser Nonne, die ihm erzählt, dass Tante Lucy vermisst wird. Ja, jetzt hat Paddington aber gerade die britische Staatsbürgerschaft bekommen, hat also einen neuen britischen Pass und begibt sich jetzt natürlich ohne großes Zögern auf die Reise mit der ganzen Familie Brown, die das dann nutzen, weil die halt sagen, ja, so nachdem jetzt Paddington hier nicht mehr so viel Stress macht wie früher, ist unser Leben dann schon auch ein bisschen öde geworden und so sehen sie das als gelungene Gelegenheit, mal wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen und sagen dann, ja gut, dann Family Trip nach Peru. Mhm. Machen sie dann. Unterwegs treffen sie dann, also in Peru angekommen, treffen sie dann da auf so einen Kapitän, der so ein kleines Boot hat, mit dem er sie dann durch die Gegend fährt und mit seiner Tochter unterwegs ist. Und das ist Antonio Banderas Figur, von der wir dann...
War der nicht bei Indiana Jones auch ein Kapitän?
Ja, also sowieso ist seine Figur...
Das ist man Seemann, oder?
Alter, ja, und natürlich hat er noch irgendwie eine eigene Agenda. Der ist nämlich hinter dem... Da kommen wir echt schon in Kinski-Regionen, weil der ist natürlich hier hinter dem sagenumwobenen Gold her. Mhm. Die Story kennt man ja eben auch aus anderen Verfilmungen. Ja, und gehört, ja. Jetzt geht's natürlich drum, wo ist Tante Lucy abgeblieben? Und Paddington mit seiner Familie macht sich dann da durch Südamerika und Peru und den Dschungel und den Amazonas und versucht eben, die Tante wiederzufinden. Mhm. Und das Ganze ist natürlich gewohnt gut animiert. Da steht ja, glaube ich, den Teilen von davor nichts nach. Aber irgendwie hat das nicht mehr die gleiche Qualität, was so Humor und Situationskomik und sowas angeht. es gibt schon immer noch sehr viele, sehr süße Momente und klar, Ben Whishaw als Paddington macht das immer noch sensationell und ich meine, Olivia Colman hat wahrscheinlich auch noch nie irgendwas schlecht gespielt. Mhm. Die ist auf jeden Fall auch eine Bereicherung für den Film. Trotzdem sind es eben so Figuren wie ihre und auch die von Antonio Banderas und so. Da erkennst du halt schon auch mit sehr großem Abstand, wo es mit denen hingehen wird und so. Und ich habe das Gefühl, das haben die irgendwie in den Teilen davor charmanter gemacht. Also okay. Weißt du, weil ich erinnere mich da so an Hugh Grants Figur. Das war jetzt auch kein Geheimnis, dass er da irgendwie so was Antagonistisches ist. Aber irgendwie hatte das mehr Charakter.
Mhm. Ich habe mal nachgeguckt in der Zwischenzeit. Also ich habe Paddington 1, das ist ja der einzige, den ich gesehen habe aus diesem Franchise.
Ach, okay.
Und das war vor diesem Podcast, dass ich den irgendwann gesehen habe. Den hast du hier nicht rezensiert.
Ach.
Sondern du hast ausschließlich über den zweiten Teil geredet und okay. Jetzt über den dritten.
Mhm.
Und hast ihm 9,5 gegeben.
Den zweiten jetzt.
Den zweiten. Falls ihr da nochmal nachhören wollt, das war Episode 308,
mhm.
wo der thematisiert wurde. Insofern, der erste steht noch aus quasi.
Okay.
Fand ich aber, also.
Du warst da nicht so
begeistert. Ich war nie so, ich hatte so 3 Sterne, habe ich den gegeben und ich war auch nie so, dass ich.
3? Wirklich?
Ja, ich war jetzt nie so, dass ich den jetzt, fand den nett, aber irgendwie so. Pff. Aber der zweite, das höre ich ja von vielen Seiten so, dass der auf einmal, dass der irgendwie 3-mal so geil sein soll wie der erste und so. Und
nee, also ich fand den ersten auch schon richtig gut. Ich meine, allein das Animationslevel, Alter.
Richtig gut.
Finde ich schon echt gut, ey.
Ja. Hat mich nicht so gecasht. Obwohl ich als kleiner Junge ein Paddington-Buch hatte. Also ich hatte
ich auch, ja. Natürlich.
Müsste eigentlich connecten.
Mhm.
Vielleicht gucke ich mir den zweiten irgendwann an und dann setze ich das Franchise wieder vor, dabei beim ersten war ich so ein...
Okay. Ja, also guck dir auf jeden Fall mal den zweiten an.
Ja, 9,5 sprechen ja schon eine deutliche Sprache hier von dir.
Mhm.
Mache ich vielleicht mal. Das ist auch schon 2017, Alter.
Ja, und sind mittlerweile auch auf jeden Fall ein erfolgreiches Franchise. Also gut, jetzt sind die Zahlen, die ich für den rausgeschrieben habe, wirklich alt.
Mhm.
Da müsste ich mal aktueller gucken, aber ist, glaube ich, auch nicht so wild, weil das ist auf jeden Fall ein erfolgreiches Franchise. Spannend daran finde ich, dass jetzt jeder der 3 Teile von einem anderen Studio released wurde.
Okay.
Also in den USA, ne? So der erste war Weinstein Company.
Mhm.
Dass das dann wechselte, kann man nachvollziehen, weil dann kam Warner Brothers mit dem zweiten und das ist jetzt Sony Pictures.
Jetzt Sony auf den Zug aufgesprungen, okay.
Ja. Habe ich auch noch nicht oft erlebt, dass so ein Franchise mal kurz von einem Studio zum nächsten mit den ganzen Teilen.
Woran konntest du recherchieren, warum Sally Hawkins nicht mehr dabei war?
Nee. Ich habe in letzter Zeit aber eh wenig von der gesehen.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob die sich auf andere Sachen konzentriert oder keinen Bock mehr hat.
Mhm.
Nee, habe ich nicht recherchiert, aber das Schöne ist, Emily Mortimer mag ich auch sehr gerne.
Hm. Aber, also ist das so, wie gute Zeiten, schlechte Zeiten? Springt sie dann einfach in die Rolle der Mutter oder ist sie dann, wird das thematisiert, dass das jemand Neues ist?
Nee.
Also es ist schon die gleiche Rolle?
Ja.
Okay.
Also wirklich einfach ersetzt.
Mhm. Einer von denen. Ja gut, wenn es funktioniert.
Ja. Also ich meine, die Kinder sind ja auch deutlich älter geworden jetzt und so, ne? Das ist ja schon auch, ich meine, 10 Jahre, die 3 Teile.
Mhm. Stimmt schon.
Ja, nee, das fällt nicht groß ins Gewicht. Also,
okay.
Das ist okay. So, jetzt Punkte, oder was?
Ja.
6,7 auf IMDb, Metascore ist bei 65, Letterboxd 3,5. Also das ist halt auch schon alles deutlich unter den Teilen davor.
Mhm.
Kann ich ein Stück weit nachvollziehen.
Ja, kannst du ein Stück weit nachvollziehen. Also mir ist auch klar, dass du hier nicht so hoch bist wie beim ersten, beim zweiten Teil schon mal gar nicht. Aber ich bin trotzdem hier ein bisschen am Schwanken.
Hattest du nachgeguckt, was ich im ersten gegeben habe?
Wie gesagt, der erste wurde nicht rezensiert in diesem Podcast.
Ah ja, demzufolge habe ich ihn ja auch nicht bewertet.
Deswegen ist er nicht bewertet und deswegen ist er nicht in der Tabelle.
Klingt sinnvoll.
Das ist ganz geile
voll gelangweilt. So.
Nicht gelangweilt, sondern so, Alter, was für eine Frage ist das?
I see a rhetorical question on the horizon.
A rhetorical question, ja.
Rhetorical, yeah. There's no such word.
If you don't say it in English, I'm gonna beat you to death with a dictionary.
Das hier, ja.
Mhm.
Pass auf, ich entscheide mich für die positive Variante. Komm, 7,5.
Hör mal, du musst mir mal bitte eins erklären. Bist du wirklich so dämlich? Oder soll es witzig sein?
7,5 ist richtig.
Cool.
Yay.
Nice, Alter. Ich dachte, das wäre falsch.
Nee, Paddington in Peru, 7,5. Das ist korrekt.
Geil. Okay.
Ja, ist schon ein wilder Verlauf, ne? Also erste gut, zweite besser, dritte wieder schlechter.
Ja. Hast du denn vom Gefühl, würdest du den ersten besser finden als den dritten jetzt im Nachhinein? Ja, schon, ja.
Auf jeden.
Also
so aus der Erinnerung wäre ich beim ersten bei mindestens 8, vielleicht sogar 8,5 oder so.
Krass. Mhm.
Deswegen, dass du da bei 6 bist, das finde ich schon schockierend.
Ja, irgendwie, weiß nicht. Ich kann auch nachvollziehen, dass den Leute mehr mögen als ich so, aber ich habe jetzt keinen Bärenhass oder so in mir. Aber vielleicht sollte ich den zweiten Teil, weil ich
kein Bärenhass, von allen. Aber bist halt ein lustloses Wesen. Ne?
Lustloses Wesen, ja.
Oh Mann, ey. Guess, Alter, 6 Punkte für
Pärchen, ey. Aber nur weil Bären für mich nicht sind, kann ich vielleicht mit Huren mehr anfangen.
Bin ich mir sicher.
Perfekter Jürgen.
Ja, Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal, wer diesen Film hier beigetragen hat, bevor ich hier irgendeine Scheiße erzähle.
Wer kommt hier mit diesem NC-17-Schmutz an?
Ja, die Hure ist natürlich von Ernie.
Von natürlich, sagt
ja,
er.
Ja, Ernie, du Dreckspatz.
Na, ist ein Berlinale-Film, Alter.
Ist ein Berlinale-Film, stimmt, ja.
Premiere in Sundance, dann Berlinale. Also,
auch ein,
ist nicht so dreckig, durchaus, wie es anhört.
Durchaus umstrittener Regisseur, aber auch definitiv auch ein in Arthouse-Kreisen gefeierter Regisseur, nämlich Mr. Ken Russell.
Ja, wir hatten The Devils
schon
von ihm. Ansonsten glaube ich noch nichts, ne?
Nee, hier in diesem Podcast glaube ich noch nicht, ja.
Das,
aber Kuss der Spinnenfrau und so, war doch Ken Russell.
Okay, weiß ich nicht, wenn du es sagst, glaube ich dir das. Nicht verwandt mit unserer Hauptdarstellerin, aber wir müssen ja erstmal Punkte raten.
Ja.
So, muss ich schon wieder anfangen? Oder
der vorne liegt. Lege ich diesmal vorne?
Nee, noch bin ich vorne.
Dann hau raus. An der Regel möchte ich bitte noch festhalten.
Ja, ich sehe es. Ja, ich meine, ich habe mir was aufgeschrieben, aber es fühlt sich gerade irgendwie komisch an. Ich sehe dich bei 5.
Mhm. Fühlt sich komisch an.
Ja, manchmal mal so ein Bauchgefühl.
Ich war ja ein bisschen hin und her gerissen. Du bist ja auch so ein Nitpicker, was so Schauspiel angeht. Und ich weiß nicht, ob der Theresa Russell hier gefallen hat als Hauptrolle, die ja fast in jeder Szene drin ist und die ja aktiv auch mit dem Publikum agiert. Und das könnte ins Gewicht fallen. Aber weil wenn das nicht so ist, dann glaube ich, dass du den Film mehr abgewinnen kannst als das. Und das ist halt so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen Pokern auf jeden Fall.
Mhm. Siehst als Vorbereitung. Du gehst ja morgen pokern.
Ja, genau. Das wird jetzt, das Punkterat wird jetzt ausschlaggebend sein, wie es läuft.
Oh nein! Oh Gott, ich drück dir die Daumen. Jetzt erst recht.
Ich sag eine 5,5.
Okay. 5,5. Für die Hure.
5,5 für die Hure. Ja, genau. Wir bewerten jetzt Sexworkerin.
Ja, das ist das Thema des Films, auch wenn das hier als Comedy verkauft wird.
Naja.
Unter anderem.
Echt, ja? Steht da Comedy
dabei? Ja, steht mit bei.
Okay.
Ja, aber eigentlich auch ein Drama, also wie auch immer. Wie gesagt, auf Sundance, in Sundance liefert, dann Berlinale und ich habe jetzt gesagt, NC-17, das steht zwar noch auf IMDb, aber dieser Film, auf Video kam der in 4 Schnittfassungen raus.
Okay.
Ne? Also mit unterschiedlichsten Ratings von eben NC-17 über Unrated, dann R-Rated und dann nochmal so eine retitled R-Rated Version, also weil der kam dann nochmal mit einem anderen Titel raus, nämlich If You Can't Say It, Just See It. Ein bisschen weniger schnittig als Whore. Ja, und dann eben immer mit einem anderen Rating und so, deswegen auch, das hat sich glaube ich auch auf die Lauflänge ausgewirkt, aber eben auf IMDb steht eine Lauflänge von 1 Stunde 25.
Mhm.
Ja, und ich glaube, also ich habe bestimmt nicht die NC-17-Fassung gesehen. Wahrscheinlich eher so eine Unrated oder R-Rated Fassung.
Mhm.
Ja.
Aber wir haben die gleiche Fassung gesehen, oder?
Bestimmt.
Ja.
Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Ja, ich möchte mich erstmal korrigieren. Kuss der Spinnenfrau ist nicht von Ken Russell.
Okay.
Das,
wolltest du gleich mal vorbeugen, dass hier wieder böse Stimmen kommen?
Ja, ja, ich habe irgendwie kam mir das komisch vor. Aber ich habe Gothic zum Beispiel gesehen von ihm in den 80ern und so. Und ja, ich kenne 2, 3 Filme von ihm, kenne ich schon. Das ist schon ein kleines Enfant terrible auf jeden Fall mit seinem Film.
Ja, aber hat er ja zwischendurch auch immer wieder so artsy-Ausflüge, ne? Also weil
ja, bei sehr Devils, sperrige Filme auch, ja, ja, definitiv.
Das hieß ja auch, dass das kurz ist.
Da war ich auch ein bisschen überfordert bei The Devils, glaube ich.
Ich fand den, noch, ja,
wie den,
glaub
wie
ich, ganz stylisch.
Bewertet haben?
Ich meine, ich mochte den. Zum Teil.
Guck mal rein, das interessiert mich natürlich auch.
Ja, geil, schon so lange her und jetzt weiß man es nicht mehr.
Ja, ja, ist definitiv, aber es ist immer interessant, dass ich kann mich bei manchen Film kann ich echt nicht mehr nachvollziehen und so weiter, wie wir die fanden. Ich glaube, ich war hier ein bisschen mit Fragezeichen in den Augen. The Devils, da ist er. Nee, umgekehrt. Ich fand ihn gut. 7,5.
Ich scheiße.
Du 6.
Siehst du?
8 von Classic Dave.
Okay.
Support-Episode 142, ja. Das war das letzte Mal.
Müssen wir selber nochmal nachhören.
Dass wir Ken Russell hatten. Das ist auf jeden Fall witzig. Ja, muss ich selber nochmal nachhören.
Ja, aber es ist eben auch wirklich eine Weile her, ne?
Mhm. Ja, ich erinnere mich mit den Nonnen und so, aber irgendwie, also 7,5 hätte ich jetzt nicht geschätzt, dass ich da war. Krass.
Und ich meine, die Hauptdarstellerin Theresa Russell ist jetzt auch niemand, den man unbedingt kennen müsste.
Ja.
Mit 62 Credits schon auch Sachen gemacht, die man gesehen hat, wie jetzt Wild Things oder Spider-Man 3. Und ich meine, Straight Time ist tatsächlich auch noch ein Film, dieser Dustin Hoffman-Film, den ich gerne mal sehen möchte.
Ja, ich kenne sie tatsächlich aus den 80s und so weiter. Hat sie so, zwei, drei Filme gemacht, die mir so zu meiner Videothekenzeit definitiv was gesagt haben. So. Also, der eine war ja mit Burt Reynolds, irgendwie die Anwältin oder wie die hieß. Und hier, Track 29 kenne ich zum Beispiel auch so aus der Videothek. Oder Black Widow mit Tom Berenger und so. Das sind so alles Filme. Aber klar, jetzt nichts aus der ersten Reihe.
Nö, war aber eine ganze Weile mit Nicholas Roeg verheiratet, dem Regisseur. Und sie spielt hier eben unsere Hauptrolle. Sie ist die titelgebende Hure.
Ja.
Ja, weil Liz, so heißt sie in der Figur, die arbeitet eben auf den Straßen von Los Angeles als Prostituierte, Sexworkerin. Und du hast schon erwähnt, die durchbricht hier die vierte Wand, weil die spricht zu uns als Zuschauende und erzählt uns so in Monologen und Rückblenden ihr Leben. Erinnert sich, wie sie an diesen Job geraten ist, wie sie einen Typen, den sie total toll fand, geheiratet hat, der sich dann als alkoholkrankes Arschloch rausgestellt hat, hat einen gemeinsamen Sohn mit dem, hat dann eben mit diesem Sohn den Typen verlassen, dann irgendwie als eine Kellnerin in so einem Diner gearbeitet und wird dann irgendwann eben in die Prostitution geführt. Und da gibt es dann mitunter eben auch sehr hässliche Szenen, die hier aber von der Tonalität her dann doch eher so ein bisschen belächelnd dargestellt werden. Oder zumindest versuchen die da so die Ernsthaftigkeit ein bisschen rauszunehmen. Wie sie es kommentiert, finde ich.
Also vielleicht kann man den Ansatz hier, vielleicht können wir so einleiten, weil der Ansatz von Russell war, glaube ich, also hier vom Regisseur, war, glaube ich, so ein Gegenentwurf zu Pretty Woman zu machen.
Das hat er gesagt.
Weil Pretty Woman war so die Hollywood-Variante und er fand das viel zu beschönigt, wie hier Sexworkerinnen dargestellt werden, und das wollte er auf jeden Fall ändern und wollte einen Film drehen, ebenfalls, wo eine Sexworkerin im Zentrum steht des Films, aber halt, wo man sieht, dass es nicht so rosig abläuft wie da und das nicht die große Märchengeschichte ist, wie bei Pretty Woman.
Ja, findest du, er ist dem gerecht geworden?
Ja, im Grunde, also vom Prinzip her schon, was er sich gedacht hat, definitiv, aber das Komödiantische oder dass das so ein kleines Kapitel ist halt, wenn sie vergewaltigt wird und dann Show must go on und so, dann geht's halt weiter so zur nächsten lustigen Anekdote.
Ja, vor allem so, wie es aufgezogen wird, ne, es ist ja, sie sieht dann Van angefahren kommen und dann so, ja, du, in Van steige ich nicht mehr, das Ding, ne, habe ich schon mal einen Fehler gemacht.
Ja, eben, ja.
So, und dann wurde sie halt einfach von 5 Typen gegangbangt, Alter.
Und rausgeschmissen.
Fuck so, ja. Und eben und einfach auf die Straße geschmissen. Also schon echt eine hässliche Kiste, aber das wird halt eben so in so einem Nebensatz abgefrühstückt und deswegen finde ich nicht, dass das so ein gelungener Gegenentwurf zu Pretty Woman ist. Also weil das dann doch auch irgendwie sehr verharmlost, die Dinge, die hier dargestellt werden.
Ja gut, aber nach einer Gangbang-Vergewaltigung im Van suchst du bei Pretty Woman halt lange. Also, er zieht das ja schon anders auf, unabhängig davon, wie das jetzt...
Ja, aber wenn du halt, also so die Lehren, die die Hauptfigur draus zieht und dass sie sich dann, also dass sie daraus lernt und sich entsprechend anders verhält, so, das ist auch nur bedingt gegeben. Das sind halt, das wird irgendwie so episodisch werden, so ihre Stationen erzählt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir dann anhand ihres Verhaltens oder Reflexion irgendwie erkennen, dass sie da wirklich was draus gelernt hat. Und
nee, so tief geht der Film nicht.
Nee, eben. Und ich finde halt, wenn du da, also wenn du den Anspruch hast, ja, ich möchte auch die hässlichen Seiten von Sexwork zeigen, dann kannst du das doch nicht so lapidar abfrühstücken alles, Alter. Also weil dann ist es für mich eben kein Gegenentwurf, sondern es ist halt Pretty Woman in unlustig.
Ja, oder mehr halt Straßenversion von Pretty Woman, wenn du es so willst. Also. Ja, aber er will dann, wahrscheinlich will er, also er hat natürlich mit dieser Tonalität oder mit den sarkastischen, ironischen Kommentaren von der Hauptfigur oder auch dadurch, dass sie halt direkt dass sie direkt die Wand durchbricht und so, will er wahrscheinlich auch ein bisschen für Unterhaltung sorgen, als jetzt so ein beinhartes Drama hinzulegen, weißt du, wo halt alle sagen so, Alter, was, ich will den nicht weiter sehen, so nach 10 Minuten. Sondern wahrscheinlich wollte er dann trotzdem irgendwie diesen Film unterhaltsam gestalten dadurch.
Naja, ich glaube, die Krux ist, dass das Ding halt auf einem Theaterstück basiert, ne? Wo du wahrscheinlich diese vierte Wand nochmal anders, also wo die Wirkung des vierte Wanddurchbrechens eine andere ist.
Da ist es, glaube ich, auch eine gängige Sache, oder? Dass man sich zum Publikum dreht und dann nochmal mit denen interagiert.
Zumindest gibt es viele Stücke, die sich halt dem Stilmittel bedienen. Und da ist es ja dann eben auch nochmal was anderes, weil da holst du halt die Zuschauer, die wirklich vor dir sitzen, halt nochmal direkt mit rein. Ja. Ne? Das ist was anderes, als wenn du in eine Kamera sprichst. Und du hast es vorhin angesprochen, die Sache hilft halt auch nicht, wenn die Person, die das spielt, das nicht unbedingt wahnsinnig gut macht.
Mhm. Dachte ich mir.
Ja, die spielt das nicht doll. Und ich kann verstehen, dass das eine anspruchsvolle Rolle ist, wo eben auch, gerade wenn es dann so viele verschiedene Schnittfassungen gab, das so eine Sache ist mit der ganzen Nacktheit und so. Wobei, ich finde, hier gibt es wenig unnötige Nacktheit.
Mhm.
Na, also das ist jetzt nicht so inszeniert, dass das auf die Nacktheit abzielt, das Ganze. Aber ich habe mich dann schon irgendwann gefragt, auf was zielt es ab? Also was genau möchte mir der Film hier erzählen?
Mhm.
Und bin halt echt nicht wirklich zum guten Schluss gekommen, weil es mehr als dieses Abhandeln von diesen Stationen ist es dann nicht, weil das, was eine Veränderung herbeiführt, passiert von außen, hat nichts mit ihr zu tun. Ne, weil es über eine dritte Person in die Wege geleitet wird. Und
ja, die auch. Spielt ja auch nicht lange eine Rolle.
Nee, und das ist auch nochmal was anderes. Also Antonio Fargas, der hier Rasta spielt, das ist halt auch eine Figurenzeichnung, wie sie dann doch relativ oberflächlich ist und ist also auch ein paar Klischees bedient.
Ich muss zugeben, ich bin mir ein bisschen aus den Wolken gefallen, weil ich dachte, Antonio Fargas wäre irgendwann auch verstorben, irgendwann in den 80ern, weil der war ja damals bei diesen Blaxploitation-Filmen, der 70er war ja ein richtig Chef großer Name. Sowas, genau. Ja. Und ich dachte, der wäre schon längst tot, Alter. Und ich gucke hier rein und denke, Alter, nee, der lebt noch, Alter. Baujahr 46 und so. Irgendwie hatte ich immer immer vor Augen irgendwie, dass der schon in den 80ern gestorben ist. Ja, und was noch krasser ist, Alter, in einer kleinen Rolle hat man hier,
Danny Trejo, meinst du?
Danny Trejo, aber auch John Deal, der den Sito in Miami Vice spielt. Über 500 Folgen ist er im Hauptcast von Miami Vice. Und hier spielt er einen Obdachlosen, der sich selbst ankotzt in einer Szene, Alter. Und das ist seine ganze Rolle, Alter. Und ich denke so, was, Alter, nach Miami Vice? Wirklich, das ist deine Rolle?
Freundschaftsdienst.
Ja, das klingt so, als wenn so, ja, ist halt Ken Russell so. Er hat halt die Möglichkeit, für einen Ken Russell-Film irgendwie vor der Kamera zu stehen.
Oder er lag halt wirklich da und sie haben es einfach mitgenommen.
Das kann natürlich auch sein. Ja, das war tatsächlich für mich so der krasse Aha-Moment.
Also, weil Trinken am Set war ja hier schon mal Thema, ne? Stand ja auch in den True Effects, dass Theresa Russell behauptet hat, dass hier ganz gerne getrunken wurde und eben auch der Regisseur dann öfter mal besoffen am Set stand.
Hat man begrüßt, ja. Okay.
Ja, nee, nicht wirklich, weil ich finde, das tut der Sache mit dem Thema, das du hier erzählen willst, halt auch nicht unbedingt gut.
Mhm.
Wenn dann der Regisseur noch besoffen am Set ist, Alter.
Aber es ist, also soweit ich das überblicken kann, was so Gothic angeht und auch hier The Devil und so, das ist zumindest ein Film, der so ein bisschen nachvollziehbar ist. Also der dreht ja auch öfter Filme, die so total abgedreht sind oder die so interpretierbar sind oder die so voll ins Psychedelische abdriften.
Okay.
Und hier hat er, glaube ich, mal einen Film zumindest gemacht, der, ich habe jetzt nicht alles aus seiner Filmografie gesehen, aber es wirkt schon recht mainstreamig für einen Ken Russell-Film, wie ich finde.
Ja, ich habe dazu kein Gespür für seine Handschrift und was er sonst macht.
Ja, der geht schon ein bisschen als enfant terrible, so was so Filme inszenieren angeht. Deswegen finde ich den hier noch einigermaßen.
Aber er war doch auch hier der Kellner im Restaurant, ne?
Ja, stimmt.
Das war doch Ken Russell.
Ja, genau.
Ja. So ein kleines Cameo hier. Ja, und ich fand das insgesamt echt schwierig.
Mhm.
So, also der ist ja trotzdem, der bringt ja eine gewisse Kurzweiligkeit
mit. Ja, ja, geht ja nicht mal 90 Minuten.
Und eben, er handelt, der hakt ein paar Stationen ab, so, aber wie sie das spielt und dass ich da irgendwie emotional mitgehen sollte, das ist mir nicht gelungen.
Ich meine, was mir gefällt an der Darstellung von Theresa Russell ist, dass sie das so, ja, wie heißt das Wort, Alter? Uneitel spielt. Also so relativ.
Findest du?
Ja, ich finde, dass sie das uneitel spielt und dass sie so nicht auf, dass sie in vielen Momenten auch nicht so oft komplett sexy macht, sondern sie wirkt schon richtig abgewrackt und so, weißt du, und wirkt schon so, als wenn sie schon, als wenn sie da gar keinen Bock drauf hat und so. Und das ist schon. Also,
ja, also wer hat schon Bock auf den Job?
Ja, ja, klar. Aber zumindest.
Also ich finde, das Mindset haben sie schon auch überstrapaziert in der Darstellung.
Mit,
also,
mit dem Zigarettenrauchen dabei. Und
ja,
so,
und natürlich ist sie völlig gelangweilt und so. Ja, logisch, hast du keinen Bock auf die ganzen Freier und so, aber ja, bisschen weit gegangen für meinen Geschmack damit.
Kennst du The Secret Diary of a Call Girl?
Ja.
Hast du gesehen, die Serie mit Billy Piper?
Was, eine Serie?
Das war eine Serie.
Da meine ich was anderes. Nee, ich hab da irgendwie an einen Film gedacht.
Nee, das ist eine Serie.
Nee, dann kenne ich die nicht. Was geht da? Also, ich gehe mal davon aus, dass was der Titel erzählt.
Der Name ist Programm, ja. Und da geht's halt auch so, da gab es auch 3 Staffeln oder 4 Staffeln von, die habe ich alle gesehen. Das ist halt eine britische Serie und da geht's halt auch um eine Sexworkerin und was sie so durchlebt. Und auch diese Station hat mich halt hier in dem Film erinnert, wo ich dachte, okay, ist so ein bisschen so wie die Serie, die ich halt gesehen habe. Weil auch da geht es darum, dass sie dann versucht, natürlich auszusteigen und eine ernsthafte Beziehung zu führen und dann aber wieder zurückkommt und so hat man hier auch.
Mhm.
Insofern hatte ich da so ein bisschen Vibes dran, aber die fand ich um einiges besser.
Mhm.
Ja.
Ja, ich finde, das ist nicht wirklich ein guter Film.
Mhm. Ja, so richtig gut bin ich nicht, aber du hast eigentlich gut formuliert, indem du gesagt hast, recht kurzweilig und irgendwie kommen wir ganz durch diese Geschichte, aber jetzt so mega fand ich den auch nicht, aber ich konnte mir den angucken.
Also ja, aber das hatten wir ja neulich schon mal, ne? Dass nur weil man gut durchkommt, heißt das nicht zwangsläufig, dass man sich da auch was Gutes angeguckt hat.
Ja, ja. Ich bin aber auch nicht so, ich setziere jetzt auch nicht unbedingt so Schauspielleistungen so. Deswegen, also ich wusste, dass du bei Theresa Russell was auszusetzen hast, weil die das ja schon sehr groß gespielt haben, so ein bisschen übertrieben. Aber damit konnte ich leben so. Also das war für mich okay.
Ja, sie hat es halt eben schon für die 20. Reihe gespielt und ich finde, da müsste man im Film halt ein bisschen was anderes machen. Also ich behaupte jetzt nicht, dass sie das auch im Theater gespielt hat, das glaube ich nicht, aber so wie sie es spielt, ist es halt eben sehr groß angelegt.
Mhm. Ja, das mag sein. Aber trotzdem haben die einzelnen Anekdoten ja für mich schon für eine gewisse Kurzweiligkeit gesorgt, so dass ich da durchgekommen bin. So.
Ja, bei mir auch.
Okay.
Fand das jetzt auch nicht komplett beschissen, aber halt nicht gut.
Mhm. Ja, bei guter Film bin ich jetzt auch nicht, aber ist okay. Ist ein okayer Auftragsfilm.
Okay.
Ja, gucken wir mal.
Ich glaube, da geht mehr. Ich glaube an euch.
Ja, da geht mehr. Ich meine, Ernie hat ja auch schon ganz anderes Zeug hier reingepackt ins Auftragsportfolio, was wahrscheinlich besser abgeschnitten hat, aber war okay, den mal gesehen zu haben. Auch Theresa Russell, Long Time No See, hab ich auch mal gefreut. Dreht ja immer noch tatsächlich.
Ach echt?
Also seit paar Jahre nicht mehr, aber hat bis 2014, 15 hat die noch gedreht, glaube ich.
Mhm.
Ja, okay. Aber Antonio Vargas dreht noch tatsächlich. Also
ja, das ist dann, krass, ne?
Als ich dann noch rausgefunden habe, dass der noch lebt,
nicht nur, dass
fand
er
ich auch
lebt,
raus, dass er jedes Jahr noch irgendwie fleißig ist. Ja, Hagi Bär. Ist bei 138 Credits mittlerweile.
Ja, crazy.
Everybody Still Hates Chris ist er jetzt aktuell.
Ja, das haben das Ding nochmal animiert aufgelegt,
ja, genau.
Von Everybody Hates Chris.
Ja, genau. Aber halt auch ohne.
Ich habe mich zuerst sofort gefreut, dachte so geil, Alter. Terry Crews und so wieder, aber.
War dann doch eine animierte Version von. Aber machen sie jetzt oft so, oder? Dass Jurassic Park irgendwie eine animierte Serie rausbringen und links und rechts von irgendwelchen Franchises dann nochmal irgendwie eine animierte Fassung.
Die versuchen halt alles, was jemals irgendwann funktioniert hat, irgendwie nochmal aufzugreifen. Ne? Die Verzweiflung ist groß, man merkt es immer wieder.
Ja, ja, alles wird versucht.
An allen Ecken und Enden, ja.
Ja, hast du Punkte zu? Whore.
Habe ich. 5,6 auf IMDb, kein Metascore, Letterboxd 3,0.
Mhm.
Das ist alles nicht so berühmt.
Nee.
Und du hast mich einen Ticken zu hoch eingeschätzt. Ich bin bei 4 Punkten.
4 bist du?
Ja.
Mich hast du zu niedrig eingeschätzt, weil ich bin bei einer 6,5.
Im Ernst?
Ja.
6,5, Alter?
Ja.
The fuck? Okay.
Die versöhnliche 6,5 ist es dann doch geworden.
Aha.
Wegen einer gewissen Kurzweiligkeit, aber so richtig geil finde ich den nicht. Also,
ja. Es ist so absurd, weil es klingt, als würden wir es ähnlich sehen, aber punktemäßig haben wir da eine andere Sprache.
Ja, sorgt bei dir wahrscheinlich mehr für Abstriche als bei mir. So. Bei mir ist ein okayer Film, den ich gut gucken kann, sind immer noch 6 Punkte. Mhm. Sowas in dem Dreh. Bei 5 bin ich schon bei schlecht.
Okay.
Ja.
Gut, dann habe ich 1,5 Miese gesammelt damit und bring's jetzt auf Gesamt 3 Miese. Du bist wiederum bei 4 Miesen und damit geht der Punkt an mich.
Noch nicht. Weil wir haben ja noch ein Segment, mein
noch
Freund.
Noch haben wir ein Segment, stimmt.
Und das wird geraten. Das wird also insofern, ich kann es noch rumreißen, das Ruder.
Können wir jetzt eigentlich schon raten, ne?
Stimmt, können wir jetzt raten, ja.
Wobei es wahrscheinlich nochmal eine Spur einfacher, wenn man das gesehen hat.
Ich glaube auch, ja, weil dann weiß ich ja, was du daran auszusetzen hast und so. Dann, ja. Wenn ich jetzt hier vor die Hure geraten hätte, ohne dass ich wüsste, wie Tyrese Russell das spielt, wäre es natürlich um einiges ins Blaue raten.
Ja. Und wer weiß, vielleicht taucht jetzt sie da irgendwie seinen toten Papa plötzlich neben sich auf dem Bett sitzen und dann weiß ich sofort, oh,
ja, hier
da, drei Punkte Abzug von Guess, Alter.
Ja.
Ja, klar.
Das wird sein, genau.
Ja. Genau, aber dann legen wir an der Stelle einen Break ein und fügen dann noch das Segment von Superman hinzu.
So machen wir das. Und das wahrscheinlich dann von mir per Fernschalter aus Tschechien.
Ja.
Aber lieber das so abmischen, dass ihr das gut hören könnt, dass ihr mich verstehen könnt.
Ja, hoffe ich.
Ja.
Sonst machen wir so ein bisschen Filter drüber, wenn du dich so nach so tschechischem Funkgerät anhörst oder so.
Sehr gut, ja. Ich kann auch durch so eine Zigarettenfolie noch reden, dass ich klinge wie so ein Transistorradio aus den 30ern.
Ja, super. Man muss aber auch so sprechen. Also so mit den Vokabeln und so.
Ja, das kriege ich nicht hin. Dazu bin ich nicht? Zu New School.
Zu New School.
Das
klingt auch so danach, was du dir bei dir zu Hause an den Spiegel geschrieben hast. So immer jeden Tag sag dir selbst, sei New School. Du bist nicht Old School, sei New School.
Das ist mein Wandtattoo, ja. Das steht da ganz groß verschnörkelt.
Verschnörkelt.
Sei New School.
In so einer schlechten kitschigen Schrift, ey. Sei New School. Mhm.
Zwischen meinen Wolfsbildern, die den Mond anheulen.
The Fog.
Ja.
Ich habe auf Instagram einen Account entdeckt, wo so ein Typ in deinem Alter mit wahrscheinlich einer ähnlich großen Plattensammlung seinen Zweijährigen jetzt immer in ziemlich coolen Outfits ans Regal ranlässt und der Kleine zieht dann da eine Platte raus, guckt sich Cover an und wenn dann halt da irgendein flashiges Auto drauf ist oder so, dann sagt er, das abspielen.
Mhm.
So, und der Kleine sucht jetzt halt jeden Tag ein neues Album da raus.
Ja, cool.
Und das sind dann halt immer irgendwelche alten Hip-Hop-Klassiker und so.
Ja, geil.
Jetzt eben wollte er neulich irgendein, ja, ich weiß nicht mehr von wem es war, aber es war halt eben so ein Plattencover, wo, was er eigentlich nur geil fand, weil da ein Auto drauf ist.
Klar,
aber dann wollte er das hören. Finde ich einen sehr schönen.
So Let It Ride oder Let Me Ride von Dre.
Na, ja, sowas.
Cool. Klingt lustig.
Ja. So, machen wir das.
Ja, so machen wir das. Dann verabschieden wir uns an der Stelle und bis später.
You are one lucky son of a bitch.
So, jetzt aber.
Jetzt aber. If I go crazy, then will you still call me Superman?
Okay.
Erkennt er dich, Dilly?
Zitierst du wieder Pop-Songs, ne?
Ja. Manche würden es wahrscheinlich nicht als Pop bezeichnen. Three Doors Down. Geht schon in die rockige Richtung.
Ach, Three Doors Down, oder? Das sagt mir sogar was.
Used to call me Superman.
Ja, okay. Oh, fuck.
Ja, jetzt müsst du natürlich mit Eminem einsteigen als Hip-Hop-Fanatiker.
Mhm.
Ja, der hat ja auch einen gleichnamigen Song.
Gibt's unzählige Referenzen.
Unzählig, Digga, unzählig. Superman ist älter als wir beide kombiniert.
Ja, und ich glaube, wir teilen die Meinung, dass das so der lameste Superheld ist, ne?
Da teilen wir wohl die Meinung, das ist wohl richtig, ja. Insofern,
okay.
Aber du hast dich ja mit, ich weiß noch, dass wir aufgenommen haben, bevor du ins Kino gegangen bist. Und du hast dich ja so mit Durchhalteparolen, hast du dich ja schon motiviert, hast gesagt, mir ist egal, was das Internet sagt, ich freue mich, ich will da rein, ich will eine gute Zeit haben.
Ja, Mann, ich hatte tierisch Bock.
Und deswegen bin ich gespannt, was daraus geworden ist, weil jetzt haben wir die Aftershow.
Mhm.
Und reden wir über einen Blockbuster der Saison und hängen das hier in die Episode, klatschen das in die Episode rang. Ich bin schon in Tschechien, muss ich dazu sagen, deswegen hat sich hier wahrscheinlich die Soundqualität etwas geändert, aber
ja,
das
guess.
Internet scheint stabil.
Wunderbar. Ja, die angekündigte Pokertour.
Die angekündigte Pokertour, ja. Und heute, wie angekündigt, ziehe ich weiter. Wenn es nicht so gut lief bis dahin, dann geht's ins andere Casino und es geht ins andere Casino.
Schade. Aber wer weiß, vielleicht räumst du da ab.
Vielleicht räume ich da ab, ja. Das ist ja alles ein bisschen kleiner, aber ich gucke mir das mal an. Ich wollte ich ja sowieso mal immer.
Mhm.
Und gestern beim Cash Game habe ich sozusagen ein bisschen, wie ich es nenne, Schadensbegrenzung gemacht und konnte da ein bisschen was rausholen von den ausgegebenen Turnieren.
Okay.
Da saß lustigerweise auch ein Schweizer am Tisch, mit dem ich mich Englisch unterhalten habe, weil den auf Schweizerdeutsch habe ich überhaupt nicht verstanden, Alter. Und der meinte auch, verstehst du mich denn, wenn ich so Schweizerdeutsch mit seinem Kumpel da redet am Tisch? Ich so, ich verstehe kein Wort, Alter.
Und warum habt ihr dann nicht einfach auf Hochdeutsch geswitcht? Also warum war konnt Englisch? Wow.
Konnte er nicht. Der konnte nur dieses Schweizerdeutsch oder hat sich dann Englisch unterhalten. Und dann.
Alter, wo dann kam der denn her, ey? Was zur Hölle?
Aus, hat er, glaube ich, erwähnt, aus. Boah, habe ich vergessen, nee, keine Ahnung, okay. Ich jetzt irgendeine Scheiße erzählen. Und dann war der ziemlich angetrunken und hat immer so kurze bestellt und hat aber keinen, mit dem er die trinken wollte. Und dann hat er einmal Baileys bestellt und ich meinte, ja komm, ich mag Baileys eigentlich voll gerne, so ich muss zwar fahren, aber ein Baileys geht und so. Und da habe ich mit dem Baileys getrunken und habe mit ihm angestoßen, auf Michel Hunziker, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, als er meinte, worauf trinken wir? Meinte ich, wir trinken auf Michel Hunziker, komm.
Aber wie jetzt, ein Baileys als Shot?
Ja klar, als Shot.
Ja klar. Achso,
ja, du kennst ihn als Longdrink wahrscheinlich, oder?
Nee,
so.
Nee, nicht als Longdrink, so. Aber halt im Tumblr oder so auf Eis. Aber der Baileys als Shot ist ja hässlich, ey.
Ja, ja, schon als Shot. Also schon in so einem recht großen, großen Shotglas, aber schon als Shot.
Okay.
Ja, aber ja, es hat ein bisschen meine Achillesferse erwischt, weil ich mag ja diese, ich mag ja diese Frauengetränke, die sonst kein Mann trinkt, so Amaretto und Baileys, die finde ich irgendwie voll lecker.
Hauptsache süß.
Hauptsache süß, ja, so wie wir. ja, schnell zum Film.
Ja, Superman.
Superman. Ja, wir haben ihn an zwei Getränketagen geguckt. Mhm. Haben wir, glaube ich, erzählt. Ich war mit Nora und du warst dann am Tag darauf mit Tom und Konsorten.
Mhm.
Insofern werden wir ja da nochmal berichten. Aber wir raten erstmal. Und ich habe mir für dich eine 7 aufgeschrieben.
Okay. Witzig. Ich habe mir für dich auch eine 7 aufgeschrieben.
Korrekter Zufall.
Ja, ich habe da so ein bisschen hin und her überlegt, ob die Tatsache, dass du mit Nora warst, da unter Umständen ein bisschen Einfluss genommen hat. Wie fand sie denn den?
Nicht gut.
Nicht gut? Okay.
Nee, die fand, die sah das sehr, sehr ähnlich wie ich. Insofern, ja gut, jetzt habe ich schon irgendwie, jetzt bin ich schon mit meiner Meinung jetzt, mit der Tür ins Haus gefallen.
Ja.
Aber der Film ist auf jeden Fall ein, ziemliches Durcheinander, aber da kommen wir sicher noch, weil ursprünglich war es ja geplant, dass James Gunn so der Retter des DCEU wird und als Regisseur, Autor, Produzent hat er ja, ist er ja mitunter für die besten Popcorn-Filme überhaupt verantwortlich, also Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad, Movie 43, all diese Meisterwerke sind natürlich von James Gunn, insofern waren die Erwartungen hoch, kann man nicht anders sagen, und so wie du da reingegangen bist, von wegen so, ja, könnte schon was werden?
Naja, komm, also ich glaube, du bist auch gehörst du auch zu den Leuten, die den Guardians of the Galaxy teilen, jeweils 10 Punkte geben, ne? Also
ja, ja, eben.
Der ist ja schon auch für den einen oder anderen sehr guten Film verantwortlich.
War jetzt auch nicht ironisch von mir gemeint.
Ach so, okay.
Dass ich meinte, dass er wirklich krasse Popcorn-Filme gemacht hat. Also gerade The Suicide Squad und so weiter, das ist ja auch ein Megafilm.
Mhm.
Ja, wieso?
Naja, bei mir steht er eh hoch im Kurs, ne? Also auch mit Peacemaker und sowas. Ich mochte ja auch aber, super damals echt gerne.
Ja, deswegen sage ich ja, dass die Erwartungen hoch wären. Die wären ja nicht hoch, wenn er nur Scheiße bis jetzt gemacht hätte. Also
wahrscheinlich
das,
nicht, ja.
Das ist ja mein Ansatz. Insofern
ja, ich glaube nur, dass so dieses Label Retter vom DCEU, dass das eher halt durch die Medien kam, ne? Also
ja, aber ich habe ihm, also wenn ich ihm, also wenn ich irgendeinem das zugetraut hätte, dann auf jeden Fall ihm. Also das, ich habe schon. Ich habe schon gesagt, dass es definitiv der richtige Mann für so eine Geschichte ist.
Ich finde auch. Und also so Superheldenfilme und James Gunn, das hat bisher sehr gut funktioniert.
Definitiv. Ja gut, bevor wir noch weiter eintauchen, möchtest du mal kurz die Story umfassen?
Boah, die ist eigentlich sehr klassisch, wenn man Superman kennt.
Mhm.
Bis
er rettet
auf
die Welt.
Ja, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Ja, inklusive Antagonist. Ne? Also die steigen damit ein, dass die sagen vor... Boah, wie war das? Vor 300 Jahren kam das erste Mal irgendwie Meta-Humans auf die Erde oder Aliens. Und vor 30 Jahren haben die Eltern von Superman ihn vom Planeten Krypton auf die Erde geschickt, weil Krypton den Bach runterging und zerstört wurde. Und so haben sie ihn mit einer Message, wo aber nur der erste Teil intakt geblieben ist, auf die Erde geschickt. Und dort wurde er dann von Adoptiveltern in Kansas großgezogen und hieß dann fortan Clark Kent. So, und jetzt ziehen sie das mit den dreien weiter durch, weil es hieß dann, glaube ich, vor, wie war das, Alter, vor 3 Monaten oder Wochen ist irgendwas passiert und ja, jedenfalls ist er jetzt eben seit 3 Jahren als Superman für die Öffentlichkeit bekannt und vor kurzem hat er jetzt das erste Mal einen Kampf verloren und damit steigt das Ding gleich ein, dass er halt ordentlich auf die Fresse kriegt, das zieht sich auch ziemlich durch, den ganzen Film, weil er kassiert schon ordentlich. Und das Ding ist, dass er sich in einen politischen Konflikt eingemischt hat und da halt ganz klar sich für eine Seite entschieden hat und dafür gesorgt hat, weil das eine Land in das andere militärisch einrücken wollte. Das hat er verhindert und damit halt einen riesen globalen Konflikt ausgelöst, weil eben Leute sagen, hey, der repräsentiert irgendwo die USA, weil er da halt herkommt und ohne Absprache mit der Regierung mischt er sich da ein. Sagen wieder viele Leute, das geht nicht. Andere sagen, er ist ja ein Guter und er hat eh viele Fans. Das findet Lex Luthor nicht so geil und der nutzt eben auch das, was Superman da gemacht hat, um jetzt halt politisch und irgendwie auch militärisch gegen den anzugehen. Der will halt Superman vernichten, hasst ihn bis aufs Blut und will jetzt diese Invasion von Boravia hieß dieses Land, ne? Das Fiktive. Die will er nutzen. Ja, also eben eigentlich relativ klassisch meine ich halt Lex Luthor gegen Superman und natürlich arbeitet Clark Kent auch beim Daily Planet und es gibt Lois Lane als seinen Love Interest und Mitarbeiterin.
Ja. Also ich fand es ganz erfrischend, dass er nicht wieder mit dieser Origin-Story einsteigt, die wir schon irgendwie 4000 Mal gefühlt gesehen haben, so wie Batman mit der Perlenkette und so.
Ja.
Sondern dass sich den ganzen Part klemmt und sagt so, ja, das kennen wir mittlerweile.
Ja, oder halt auch so ein bisschen als Wissen voraussetzt, weil da schon immer wieder ein bisschen was eingestreut wird, ne? Also,
ja, gut.
Ich glaube, das kann man auch verstehen, wenn man noch nie was von Superman gehört hat, aber ich finde, er bedient schon auch eben die, wahrscheinlich die beinharten Fans von Superman mit so der einen oder anderen Referenz. Ich finde es auch irgendwie spannend, dass das ja im Heute erzählt wird und das Kostüm von Superman aber eher so halt an die 50er oder 60er erinnert, finde ich.
Finde ich auch super verwirrend, Alter. Das sah für mich aus wie so ein Faschingskostüm, Alter, aus den 80er Jahren. Das ist halt irgendwie nicht mehr up to date, dieses. Das war irgendwie zu oldschool.
Das hat dir also schon nicht gefallen, ja?
Ja, es waren so viele kleine Dinge, aber das Kostüm dachte ich aus, Alter, was? Wie sieht das denn aus, Alter? Das war komisch.
Naja, ich finde,
wenn... sah aus wie diese 99-Euro-Kostüme, die man bestellen kann bei Amazon.
Ach komm.
Ja, doch.
Na, ich fand das irgendwie stimmig. Also vor allem, weil, wenn du das jetzt als Neuanfang betrachtest, ne, dann... ist es ja schon auch, finde ich, ist es irgendwie cool, dass er halt mit diesem Ursprungskostüm ankommt. Also weißt du, dann muss dem ja auch irgendwie noch eine Entwicklung geben, weil der wird bestimmt dann in folgenden Teilen, wenn es da welche geben sollte, dann auch andere Kostüme haben. Also ich hätte es jetzt auch komisch gefunden, wenn der halt wirklich gleich mit diesem Man of Steel Outfit dahergekommen wäre.
Aber es sieht halt geil aus.
Und einschüchternd. Ja, logisch. Einschüchternd, aber das war ja auch, also ich meine, hier David Cornswell hat es ja eingesetzt, der Herr, der Superman spielt, dafür, dass er eben diese bisschen peinliche rote Hose tragen möchte, weil die haben, glaube ich, am Anfang schon einen anderen Ansatz gewählt. Das kam so ein bisschen über ihn. Aber ich finde das irgendwo cool, weil er eben sagt, hey, der Typ ist durch seine Kraft und Laserbeams und weiß nicht was, eigentlich schon tendenziell auch eben beängstigend oder halt furchteinflößend und das kann man ein bisschen brechen, indem man eben, ja, wie du es jetzt sagst, halt ein peinliches Kostüm wählt, aber dass das eben eher so ein bisschen die Nummer verharmlost. Aber ist ja eh auch so die Frage generell, ne, bei dieser Figur, wie legst du die an? Also weil er ja auf dem Papier halt schon dieser krasse Saubermann ist. Ja, erzähl mal, was hat dir hier so missfallen? Das klingt ja erstmal nicht so gut.
Missfallen. Ja, ich habe ein Tortendiagramm erstellt mit Plus und Minus und da ist halt einiges rot. Ich kann ja so ein bisschen mit Licht und Schatten anfangen. Die Besetzung von David Cornswell, die du gerade erwähnt hast, und Lois Lane, Rachel Brosnahan, oder Brosnan, fand ich wahnsinnig toll. Obwohl ich da Vorurteile hatte im Vorfeld, weil ich gehört habe, Alter, Mrs. Maisel als Lois Lane, what the fuck und so, das kam mir irgendwie komisch vor.
Ach, weiß ja nicht.
Ja, aber dann, als ich die beiden gesehen habe, wie die funktioniert haben, habe ich ja auch ihren Charakter so komplett von Mrs. Maisel abgestreift, den ich ja über mehrere Staffeln dann verfolgt habe. Mhm. Und finde die beiden richtig, richtig gut besetzt. Also cool. Er war ein mega Superman, der hat als Clark Kent funktioniert und als Superman, als beide Charaktere, fand ich ihn mega. Mhm. Optisch und so vom Typ. Aber das trifft nicht auf jeden aus der Besetzung zu. Also Nicholas Holt als Lex Luthor wiederum fand ich gar nicht gut.
Das hast du schon nach dem Trailer gesagt, Alter. Und ich habe es. Ja, hast du. Und ich glaube, dass dieses deine Voreingenommenheit dir da nicht geholfen hat. Weil, Digga, Nicholas Holt spielt das Ding so krass. Ich war schwer überrascht, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass man aus so einer Plattenfigur so viel rausholen kann, schauspielerisch.
Findest du,
Alter? Ich
finde, der spielt das wie ein Schuljunge, Alter.
Ey, das ist aber, das ist doch, das ist quasi die einzige Art, diese Figur glaubhaft zu spielen.
Weißt du? Das ist doch nicht Lex Luthor, Alter. Also, das ist doch nicht der Origin-Character von Lex Luthor. Der ist so Marlon Brando oder keine Ahnung, so ein Gene Hackman oder so. Das sind für mich Lex Luthor. Also irgendwelche gestandenen Typen, Alter, die schon.
Also Marlon Brando war doch der Vater von Superman, oder nicht?
Ja, aber ich meine so ein Typ halt, so ein Typ von Schauspieler. Ich weiß, das ist der Vater von Superman.
Ja, aber das ist für mich dieses Ummünzen auch auf die heutige Zeit, was für mich halt echt gut funktioniert, weil das super glaubhaft ist, dass das halt eben einer von diesen Tech-Bro-Milliardären ist, der durch sein technisches Know-how einfach auch Mörder einflussreich ist. Das Ding hat für mich zu 100% funktioniert. Und jetzt überleg mal, was macht denn für dich, also ich meine, du bestätigst ja ein Stück weit das, was ich sage, dass deine Voreingenommenheit dir dann nicht gerade in die Karten spielt, weil du ein voreingenommenes Bild von Lex Luthor hast. Wie man halt zwangsläufig, dadurch, dass wir es schon immer wieder über die Jahre vorgehalten bekommen, so, es ist, natürlich hat man ein Bild von dieser Figur.
Ja, aber jetzt, Comics halt auch.
Ja, natürlich, aber jetzt überleg mal, auch in den Comics ist es ja relativ eindimensional, wie die Figuren gezeichnet sind. Also es gibt ja, also gerade jemand wie Lex Luthor hat nun wirklich nicht den Mörder-Tiefgang. Und jetzt überleg mal, wenn du das aber eben ins Dreidimensionale bringen willst, wo natürlich auch ein bisschen Projektion stattfindet, aber trotzdem musst du diese Figur halt runder machen und der irgendeine Motivation geben. So. Und was, ich meine, was macht für dich Lex Luthor aus? So, was hat der für ein Problem mit Superman?
Fragst du mich jetzt?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, siehste, das konnte man bisher halt auch nicht wissen, weil egal, ob das Kevin Spacey war oder jetzt, wie du sagst, Gene Hackman, das war halt immer so ein Comic-Bösewicht.
Ja.
Ja, so, und jetzt macht Nicholas Holt hier was, dass er den plötzlich sehr menschlich macht und es total nachvollziehbar ist, was sein fucking Problem mit ihm ist. Und er spielt das wirklich groß. Ich war schwer beeindruckt.
Gegen mir anders. Ich muss aber dazu sagen, ich kann mich null erinnern, dass ich beim Trailer irgendwie schon über ihn gehittet hat, weil deswegen, das wusste ich beim Film nicht mehr.
Ja, ich sag's aber, ja, wir haben mehrfach den Trailer gesehen und da das erste Mal gleich meinst du so, Nicholas Holt als Lex Luthor, what the fuck, so.
Ja, ja. Aber das habe ich vergessen, dass ich das schon anzumerken hatte. Insofern bin ich ohne dieses Vorwissen auf jeden Fall in den Film reingegangen und trotzdem finde ich ihn, ich finde ihn erstens überhaupt nicht bedrohlich, Alter. Nicht eine Sekunde. Und der Erzfeind von Superman sollte bedrohlich sein.
Aber warum? Ey, guck mal, der Typ ist ein Mensch. So, kein Mensch hat erstmal irgendwie eine Bedrohlichkeit gegenüber Superman, weil Superman quasi unkaputtbar ist. So, deswegen, ich finde, wenn du das
spielt
halt
keine Rolle. Wenn du der Erzfeind von Superman, also nimm doch Vincent D'Onofrio als Erzfeind von Daredevil, der auch ein Superheld ist.
Du willst mir sagen, dass Kingpin keine Superkräfte hat, Alter?
Ja, doch, natürlich.
Hast du mal gesehen, wie der Typen auseinander nimmt? Der ist körperlich Daredevil überlegen, Alter.
Ja, so einen wünsche ich mir als Lex Luthor.
Ja, aber dann wird's affig, weil du kannst niemanden als Mensch erzählen, der Superman körperlich überlegen ist, Digga. Das meine ich halt. Du musst ja irgendwie versuchen, diese Comicfiguren, die sie halt sind, wortwörtlich, irgendwie in die reale Welt zu bringen. Oder zumindest in die reale Welt, in der Logik des Films. So, und jetzt hat er das nun mal im Heute angesiedelt und nicht in einem fiktiven Utopia. So, und deswegen jetzt überleg doch mal, wie willst du denn jemanden wie Lex Luthor bedrohlich machen, als Typ an sich. So, weil der ist doch eh, egal wen du da hinstellst, da kannst du einen Riesenbrecher hinstellen, der ist nicht bedrohlich gegenüber Superman, weil er physisch. Sowieso physisch unterlegen ist.
Ja, physisch unterlegen gebe ich dir auf jeden Fall. Natürlich.
Ja, also.
Kommt dagegen
und jetzt willst du einfach jemanden, der die ganze Zeit...
Aber trotzdem kann er vom Typ her bedrohlich sein.
Aber wo, also wie soll sich dann die Bedrohung gegenüber was ausmachen? Also wie soll diese Bedrohung aussehen? Soll er für dich als Zuschauer bedrohlich wirken? Warum denn? Nur damit es ein böser Typ ist?
Ja, der soll furchteinflößend für mich wirken. Und nicht lächerlich.
Aber warum denn? Das Ding ist, aber guck mal, mit der Story, die die erzählen, wäre das doch super unglaubwürdig, wenn Lex Luthor über sein Business nicht auch einen gewissen Einfluss hätte oder er das irgendwie auf einem zwischenmenschlichen Level, der muss ja erstmal da hingekommen sein. So wie die Handlung erzählen, ist der ja fast schon, der macht ja einen Deal mit der Regierung, wo es wirklich um Einfluss geht, wenn der aus 1000 Kilometer Entfernung der böse Typ mit den shady Absichten wäre, dann wäre es ja noch affiger, dass sie überhaupt sich mit dem unterhalten, Alter. Also weißt du, du musst doch eher in der Logik des Films auch irgendwie das Ding glaubhaft erzählen und deswegen, was bringt dir das, wenn du da einen hast, der halt einfach irgendwie mörderbedrohlich wirkt auf den Zuschauer, weil auf Superman würde es dadurch ja nicht mehr bedrohlicher machen. Der ist in dem Moment für Superman bedrohlich, wo er ein Gadget hat, was ihm auf die Fresse haut, Alter. Also natürlich ist Lex Luthor mit seiner Armee, die er da hat, für Superman in diesem Szenario natürlich sehr bedrohlich, weil er kriegt die ganze Zeit aufs Maul von dem.
Naja, nicht von ihm selbst, aber ja.
Ja, aber deswegen, willst du jetzt einen Lex Luthor erzählen, der selber physisch gegen Superman bestehen kann, oder was? Das dann,
nein,
dann hast
mal.
Du doch nicht mehr die Comicfigur.
Es geht doch überhaupt nicht darum, dass er physisch gegen ihn antritt. Das ist ja überhaupt kein Vergleich.
Ja, aber ich frage mich halt, was du dir für eine Bedrohung erhoffst, die in der Logik des Films funktioniert.
Ich finde, dein Antagonist muss halt irgendwie bedrohlich wirken, in meinen Augen, in einem Superhelden-Szenario. Und der wirkt halt null bedrohlich, sondern er wirkt halt wie ein Schulkind, wie ein aufgedrehtes oder wie ein aggressives. Ich meine, wir drehen uns jetzt eben im Kreis, weil das ist eins von diesen Themen. Du findest, er hat das mega gespielt, ich finde, er ist fehlbesetzt. Also es ist ja egal, wie wir argumentieren.
Nee, ich finde halt für das, was die hier in dem Film erzählen, ist er super besetzt, weil ich finde, dass er spielt das Ding so, dass ich finde, man spürt die ganze Zeit über, wie sehr der ihn hasst. Und ich finde sowieso, Hass gehört für mich mit zu den schwersten Sachen zu spielen, so, dass du wirklich einen glaubhaften Hass verspürst so, und du merkst einfach bei Nicholas Hoult jedes Mal, wenn der Superman auch nur erwähnt oder wenn der irgendwie sieht, dass der irgendwas reißt, so wie in ihm das Ding brodelt, Alter, wie der den aus tiefster Seele hasst. Und das Schöne ist, wir kriegen sogar eine geile Begründung für diesen Hass, weil es nämlich ausschließlich Neid ist. Mhm. So, der ist halt super neidisch, dass alle Superman lieben und er so aussieht und das alles kann und so weiter. Das ist der pure Neid. Und Digga, das musst du erstmal so spielen, ey. Also, weil ich finde, okay. Sonst ist halt immer einfach, ja, Lex Luthor, weil er nichts Besseres zu tun hat, hat er einen Brass auf Superman. So.
Ja, meistens ist es auch schon dieses Neidthema oder so. Also, es ist ja jetzt auch ein sehr plakatives Motiv, ich finde. Also,
naja, aber anders kriegt, Digga, das meine ich. Also, sowohl die Figur Superman als auch die Figur Lex Luthor, das ist nun wirklich nichts, was einen großen Tiefgang hat. Das ist wahnsinnig schwarz-weiß halt. So. Und wenn du dann eben so eine Figur hast, die halt nur auf dem Papier einfach böse ist, weil es einen Bösen braucht, dann musst du dir als Schauspieler halt eine Motivation suchen und dir das Ding irgendwie so bauen, dass das Sinn ergibt, warum du all das tust. So, es muss dich ja was antreiben, du brauchst einen Motor. Und ich finde halt, das Ding über Neid zu spielen, dass du den einfach schon immer so gehasst hast, also weil dem Moment, wo der Typ aufgetaucht ist, du einfach alles scheiße gefunden hast in dem und das dann auch über so ein bisschen Neid funktioniert. Ja klar, wirkt das dann mitunter wie so ein Schuljunge, der pissig ist. Mhm. Aber es ergibt für mich total viel Sinn. Weil ich finde, bei ihm spürst du, dass das Ding richtig tief von innen kommt. So. Der hasst den halt aus purer, also einfach purer Hass. So. Und ich finde, das macht er echt gut. Gemessen daran, dass das halt eine lame Figur ist.
Okay.
Also ich hatte mich da echt mit anderen Figuren schwer getan. Aber erzähl mal weiter, wen fandst du noch viel besetzt?
Ich kann sagen, wen ich extrem gut besetzt finde. Also ich mochte tatsächlich ein paar geile Leute in den Nebenfiguren, weil Prue Taylor-Vince als Vater, Alter, der super alt geworden ist offensichtlich.
Ey, danke, Alter, weil ich saß im Kino und dachte so, das ist doch Prue Taylor-Vince. Und dann dachte ich so, das kann nicht sein.
Ja.
Alt ist der nicht und so.
Und das Krasse ist, dann habe ich versucht, weil der hat ja diese
Tick. Genau, in den Augen, ja, witzig, ich
aber,
auch, Alter.
Aber die Augen sind so zusammengeklebt ja, in diesem Alter, weißt du, dass ich das nicht erkannt habe. Und ich so, Alter, okay, ich weiß nicht, ob der
so
das ist.
Lustig,
ist,
mir ging es auch so, Alter. Ich habe in einer Szene hat man es kurz gesehen, dass so, so Dinge zusammengekniffenen Augen, das so ein bisschen hin und her zuckt, Alter. Ja. Ich hatte aber genau das gleiche Ding. Ich so, das kann eigentlich nicht sein, weil so alt ist der nicht, ey.
Ich bin dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich dachte, nee, der ist zu alt, das ist er nicht. Zlatko Buric natürlich so, den Raven auch gerne besetzt, hat mich natürlich gefreut, den mal zu sehen und so. Also ja, Frank Grillo und so, ist schon geil.
Ja, also Zlatko Buric fand ich schon drüber. Das ja, war für mich eine drüber. Figur, die halt auch so, also der hat es nun wirklich, der hat eben sich nicht überlegt, warum ist mein Typ so drauf, wie er drauf ist. Und ich finde da, also ne, das war halt dann doch recht platt, aber ja, ich freue mich auch mal, den zu sehen.
Jetzt haben wir hier natürlich auch mit dieser Fake-Ukraine-Storyline, mit diesem fiktiven Land. Warum hat man da nur Serben besetzt, Alter, die ganze Zeit Serbisch reden und irgendwie, keine Ahnung, sich keine Fantasiesprache ausgedacht? Da war ich dann auch ein bisschen persönlich angegriffen und dachte ja, so, okay, warum sind das Serben?
Weil Amis Serbisch von Russisch nicht unterscheiden können.
Okay, also international mag das funktionieren, aber ich dachte, ich habe mich zu Laura gedreht und meinte so, Alter, die reden Serbisch die ganze Zeit, so, das sind serbische Schauspieler. Sie so, echt? Ich so, ja. Ich so, was zur Hölle? Ja, ja.
Ja.
Also wenn du jetzt die Fehlbesetzung noch von mir haben willst, die nächste, dann muss ich definitiv Skylar Gisondo hier erwähnen, Alter, weil der ist ja immer so ein bisschen der Nerd oder so ein bisschen so der Freak bei irgendwelchen College-Komödien. Aber Dicker, als Frauenschwarm Jimmy Olsen, den hier keine widerstehen kann?
Also das Ding ist, durch
Fehlbesetzung hoch 15, Alter.
Ja, du hast halt Righteous Gemstones und das, was das so ausgelöst hat, nicht mitbekommen. Und ich finde das auch verwunderlich tatsächlich, aber Skylar Gisondo ist in Hollywood in den letzten Jahren tatsächlich zu jemandem geworden, den Frauen gut finden. Und was? Ja. Das war nicht zuletzt durch Righteous Gemstones, wo so ein Stuntman spielt und eben überhaupt, also sehr ziemlich weit weg ist von diesem nerdigen Typ. Da entwickelt sich die Rolle eher dann zwar wieder in diese Richtung, aber so wie er auftaucht, ist er eben eher so der coole Typ und so. Ja.
Aber und, die Optik.
Ja. Also glaub mir.
Das hier, funktioniert als Stuntman?
Edie Patterson hat auch in den ganzen Behind-the-Scenes-Gedöns und so immer gesagt, wie toll Skylar Gisondo vom ganzen Team gefunden wurde und er ist ja so süß und so heiß und. Also, Digga, ich bin da bei dir. Ich sehe es auch nicht. Deswegen, ich habe auch ein ganz stranges Interview mit Skylar Gisondo gesehen, weil es wohl auch, also auf dem Teppich, ich glaube von der Premiere jetzt war das zu Superman, das war von The Hollywood Reporter, also schon auch eine ernstzunehmende Quelle und da gibt er halt ein Interview, wo er irgendwie das so durchblicken lässt, als wäre er halt auch für Clark Kent, also für Superman gecastet worden und der Plan war dann auch irgendwie sich Mörder aufzupumpen und er feiert es aber, dass sie halt jetzt bei dem gelandet sind und so und er hätte das dann quasi gelassen, sich aufzupumpen, um David Corn Sweat, I let him shine, sagt er okay. So. Und wo ich auch dachte, Digga,
das ist ja gnädig.
Also, sollte das jetzt lustig gemeint sein oder so wie, ja, eben, also so dieses, boah, bist du gnädig, Alter.
Könnte wahrscheinlich ein Witz gewesen sein von ihm.
Ja, ja, weiß ich nicht. Ja. War alles in allem echt weird, ja. Aber ich bin bei dir, hey, ich finde ihn als Superman, weil das ist für mich eben auch so diese Figur, Alter, wie willst du den besetzen, ohne dass es cheesy rüberkommt und so, ne? Klar muss er irgendwie diese Optik haben und so, aber ich fand es zum Beispiel auch super erfrischend, dass der hier nicht permanent halbnackt ist im Film. Ne, also das wäre sonst irgendwie Standard, wenn dann halt irgendwie zerrupfen sie sein Kostüm und dann sehen wir, wie aufgepumpt er ist. Das finde ich ganz cool, dass sie das umschifft haben. Ja. Und dann finde ich es halt schon auch wieder geil, weil der kommt ja schon so ein bisschen aus der Ryan Murphy-Schmiede, ne? Der war ja bei Hollywood und The Politician irgendwie dabei. Mhm. Und dann hat er jetzt so ein paar Serien gemacht und finde ich cool. Das ist schon ein Sprung, ja, aber
trotzdem ein relativ frisches Gesicht und nicht jetzt irgendein Star in die zentrale Rolle genommen. Das finde ich schon auch geil.
Ja, genau. Und er macht das, finde ich, den Umständen entsprechend echt gut, weil ich finde so der Konflikt, den er hat, das ist auch nochmal was, finde ich, eine Facette für diese Figur, die halt sonst eben immer dieses Makellose ist und tut dem Ganzen schon auch gut, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir.
Ja, okay, also fandst du Skylar Gisondo noch fehlbesetzt? Hast du sonst jemanden?
Den fand ich richtig fehlbesetzt. Also ansonsten, was die Cast angeht, habe ich nichts weiter einzuwenden. Das sind eher so andere Punkte, wo ich noch hier einen Rotstrich ansetzen würde.
Also ich fand eine Besetzung auch sehr schwierig, beziehungsweise nicht mal so sehr die Besetzung, sondern wie sie es gespielt hat.
Okay.
Weil diese Figur, The Engineer, ne, also Nicholas Holt hat da ja so seine Schergen, also Lex Luthor hat da so seine Schergen um sich rum und einer von ist eben eine Person, die er mit irgendwelchen Nanodingern im Blut ausgestattet hat und dadurch kann die halt ihren Körper in alles verwandeln, was sie will.
Das wiederum finde ich unfassbar geil. Also das, was sie konnte, ihre Skills und so,
wie das aussah. Die Skills, super. Auch wie das wieder gemacht ist. Da kamen schon auch wieder krasse Guardians of the Galaxy Vibes bei mir hoch. So in den Action-Sequenzen sowieso. Auch mit dem Humor, den das hat. Aber wie sie das Ding spielt, Alter, das ist, also die, für die gab es irgendwie nichts zwischen unterspannt und völlig auf 180. Das hat mich, fand ich dann irgendwann echt nervig, dass sie halt alles mit so einer Mörderanspannung spielt in Situationen, wo sich das auch überhaupt nicht erzählt und so. Also das würde ich jetzt einfach mal unter schlechtem Schauspiel verbuchen. Mhm. Maria Gabriela de Faria, eine Dame aus Venezuela, die schon auch einen ganz guten Run hat. Aber es ist, also wir haben ja noch bei Weitem nicht alle aufgezählt, die hier noch auftauchen oder die man erwähnen könnte, ne? Mhm. Ich finde es auch irgendwie, genau, Wendell Sheet. Pierce ist auch am Start. Anthony Carrigan, den ich jetzt irgendwie auch schon das dritte Mal, glaube ich, dieses Jahr sehe, auch wenn man ihn hier kaum wiedererkennt. Und in Starfire, in dem James Gunn-Film, darf ja Nathan Fillion nicht fehlen. Und der ist halt fast immer ein Highlight, Alter. Egal, wo der auftaucht, finde ich, das ist immer, der ist immer so witzig.
Der ist ja auch, der hat ja auch eine krasse Fanbase aufgebaut durch hier Starfly. Nee, nicht Starfly, wie hieß die Serie? Starfly? Doch.
Alter, jetzt hast du mir das Ding in den Kopf gesetzt. Nein, das heißt anders.
Alter, jetzt beim Nachhören würde ich natürlich wieder sofort drauf kommen, wie es heißt. Superfly. Nee.
Ja, ist genau. Er ist nämlich Superfly. Fucking hell, jetzt hast du. Mann!
Ja, ich muss googeln.
Ja, bitte.
Bevor ich hier irgendeine Scheiße erzähle.
Ja, ist schon passiert.
Das stimmt. Firefly meinte ich natürlich.
Firefly. Ja. Ja, gut, das
und
ist
hat
lange
dadurch
her,
irgendwie so eine Comic-Con-Fanbase aufgebaut, weißt du, und wenn der auftaucht, so bei einem Film, wird er natürlich auch krass gefeiert.
Ja, der ist aber ja auch immer dabei, also war ja auch bei Suicide Squad oder sonst wo, also der taucht ja immer auf.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon irgendwie der 7. oder 8. Film, den der mit James Gunn macht.
Das stimmt, ja.
Ja, und den finde ich immer
cool.
Aber
sind ja noch ein paar andere, die ständig auftauchen in Superheldenfilmen.
Ja, also man hat schon das Gefühl, dass, also weil jetzt hast du ja auch eben von den Guardians of the Galaxy hier in zum Teil auch nur als Stimme und so, ne, tauchen da Leute auf, die halt irgendwie rübergezogen hat oder die dann halt einfach Bock hatten, dabei zu sein, weiß ich nicht. Mhm. Also ob das jetzt so Bradley Cooper in einer kleinen Rolle ist oder
Michael Rooker war ja auch bei den Guardians.
Michael Rooker und so eben.
Der ist ja zu hören, ja. Ja. Aber Guardians ist natürlich ein krasses Vorbild von James Gunn, also so was, beziehungsweise ein krasse Filme, die er gemacht hat, und du sagst es, die sind von mir alle 10 Punkte, und er hat sonst so ein wahnsinnig gutes Gefühl für diese Mischung aus Emotionen und Humor. Mhm. Und er macht auch wahnsinnig gute Running Gags, wie ich finde. Zum Beispiel diese Geschichte mit Drax, weißt du, der keine Ironie versteht, irgendwie diesen Guardians-Film, und das immer wieder zum Gag wird, und ich find's jedes Mal lustig. Mhm. Aber die Running Gags, die hier kommen, so dieses Justice-Gang-Ding, so, weißt du, um Nathan Fillion rum, was auch immer wieder erwähnt wird, oder Krypto halt, der auf alles zustürzt und alles zerbeißt, das fand ich diesmal nicht lustig, Alter. Oder beziehungsweise vielleicht beim ersten Mal, aber nicht mehr beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und 12. Mal.
Okay, das Justice Gang Ding habe ich sehr gefeiert.
Ja, weil ja beim ersten Mal war das noch haha, aber dann lass es jedes Mal erwähnen, irgendwie so, ja, Justice Gang, nee, ich mag den Namen nicht und so. Irgendwann dachte ich so, ist ja gut jetzt. Wie du so schön sagst.
Der spaßbefreite Guest wieder.
Ja, spaßbefreit, das wird sein. Apropos Krypto. Das CGI hier fand ich nicht immer gut. Den komplett animierten Hund. Not a fan. Aber es gab noch schlimmere Sachen, wie zum Beispiel hier dieses Element Baby, Alter, dieses Grüne. Alter Falter, das fand ich richtig schlimm.
Okay, ganz kurz, du hast den auch im IMAX in 3D gesehen, ne?
Ja.
Okay.
Ja, natürlich war der Hund gut animiert, aber es ist trotzdem irgendwie, keine Ahnung, es ist halt trotzdem irgendwie so ein CGI-Hund gewesen, so, und der halt komische Sachen macht.
Ja, aber jetzt bei CGI Engineer findest du geil. Also, klar hast du hier CGI-Figuren. Also, hä? Wir haben hier einen Superheldenfilm, natürlich hast du CGI-Figuren. Ich verstehe nicht so richtig,
Nee, du verstehst nicht, was ich, oder du willst mich wieder nicht verstehen, wie sonst.
Ja, das wird's sein.
Du hast jetzt ein Beispiel genannt von einer menschlichen Figur, die Superkräfte hat und wo ein CGI eingebaut wird, um die Superkräfte zu zeigen.
Mhm.
Aber es wird ja trotzdem von einer menschlichen Schauspielerin gespielt.
Ja, okay.
Und wenn das CGI gut ist, stört mich auch nicht, wenn die komplette Figur irgendwie animiert ist. Das ist ja kein Problem.
Mhm.
Aber Krypto ist halt ein CGI-Hund und das sieht man in jeder Sekunde. Der wirkt halt nicht echt, in keiner Sekunde wirkt er echt.
Ja, ich glaube
auch. Nicht nur wegen dem, was er macht, sondern auch wegen der Optik.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass der echter wirken soll als jetzt ein Rocket.
Okay. Das
für mich geht in die Richtung.
Ja, aber
das Rocket ist ein Alien-Hund, weißt du? Also das ist für mich jetzt nicht, das soll jetzt nicht irgendwie ein Labrador sein.
Gut, dann packe ich jetzt meine Geheimwaffe aus und frage dich, warum hat er ein Cape?
Weil
als Hund?
Na, weil es ein Alien-Hund ist und er fliegen kann.
Er braucht das Cape zum Fliegen?
Na, warum hat Superman ein Cape?
Damit man weiß, es ist Superman.
Siehst du? Damit man weiß, dass Krypto Superdog ist?
Ich weiß nicht.
Naja, also er hat halt original mit der gleichen Begründung wie Superman das Cape.
Also es ist, ich kenne Krypto natürlich aus den Comics und weiß, dass er auf jeden Fall Supermans Hund ist und dass der da eine große Rolle gespielt hat und so. Und finde es ganz cool, den mal eingebaut zu kriegen.
Da hat er doch auch ein Cape.
Ja, da hat er auch ein Cape, aber ich fand es da schon albern.
Das musst du es den Comics und nicht dem Film vorwerfen, Alter.
Ich finde das CGI halt nicht geil von Krypto. Drück was mal so aus.
Insgesamt. Oder jetzt einfach nur bei Krypto.
Du bei Krypto jetzt.
Mhm.
Und du hast jetzt Guardians genannt. So. Weißt du, es ist ein Unterschied, ob du einen Waschbär hast, der irgendwie komplett mit Klamotten rumrennt und irgendwie bewaffnet ist mit einem AMG oder mit einer Bazooka oder so hin und her und eine Sonnenbrille aufhat oder sonst was. Weißt du, das ist für mich so eine. Das ist für mich halt eine fiktive Figur.
Mhm.
Aber Krypto ist halt ein Hund. Der soll halt aussehen wie ein Hund. Und deswegen habe ich da wahrscheinlich mehr auszusetzen.
Ja.
So wie bei Jurassic Park. Ich weiß ja nicht, wie Dinosaurier wirklich aussehen. So, für mich sehen die halt echt aus in Jurassic Park, weil.
Okay.
Ich habe keinen Vergleich, aber ich weiß, wie Hunde aussehen und das ist für mich ein CGI-Hund.
Mhm.
Ist nicht schlimm, kann man schon irgendwie akzeptieren. Das fällt nur da immer wieder rein in diese ganzen Sachen, wo ich denke, ja, ist nicht alles geil, was CGI gewesen ist. Dieses Element-Baby fand ich auch richtig schlimm und der Vater war jetzt auch nicht viel besser.
Ja, der Vater war tatsächlich gar nicht so viel CGI, das war primär Maske.
Ja gut, aber wenn er jetzt anfängt, da das Kryptonit und so weiter aus seiner Hand zu verwandeln, das ist auf jeden Fall CGI gewesen.
Das fandst du nicht gut?
Das sah ein bisschen 80s-mäßig aus, ja.
Alter, was?
Ja.
Okay.
Aber andere Sachen wiederum sahen mega aus. Ich fand zum Beispiel geil, wie Superman geflogen ist. Weißt du, dass du mal die Fliehkräfte und so in seinem Gesicht gesehen hast.
Auch so krass gemacht, Alter.
Das fand ich mega.
Also ich fand das bei Man of Steel schon bahnbrechend, wie die es mal geschafft haben, dass jetzt Superman, wenn der irgendwo gegenhaut oder halt mit richtig Alarm irgendwo gegenfliegt, was das für ein Wumms hat. Na, also dieser Impact, der darüber kommt, so wie bei den Drachen bei Game of Thrones und so. Also wirklich spürst du, so, da ist richtig Power dahinter. Und da haben die hier nochmal einen draufgesetzt, finde ich. Mhm. Also eben über diese Dynamik beim Fliegen. Super krass.
Ja, das stimmt. Das war schon auch grandios. Also unterm Strich bei diesen ganzen Sachen, wo ich halt so teilweise Schauwerte hatte, ich fand es teilweise gut, dann fand ich es teilweise wieder ein bisschen lame, dann fand ich es auch schön emotional, diese Geschichte mit den Eltern, weißt du, weil er bei seinem Vater da auf der Veranda sitzt und so, fand ich wahnsinnig cool. Aber insgesamt, glaube ich, ist das Problem von dem Film, er ist überladener als ein Umzugs-LKW. Weil du hast diese Fake-Ukraine-Storyline mit den Serben. Du hast dieses Paralleluniversum und diese Nano-Geschichte irgendwie mit diesem andere Dimensionsgefängnis und so von Lex Luthor.
Pocket Universe, meinst du?
Genau, ja.
Ja, ja.
Du hast da Supermans Diffamierung irgendwie im Laufe des Films, wo er dann so der Boomer wird, der Nation. Dann hast du die Beziehung zu seinen Eltern und zu Lois Lane. Dann hast du die Daily Planet Redaktion, die dann irgendwie auch mal noch komplett mitkommt auf diese Mission, die dann auch nochmal involviert werden in die ganze Story. Das ist für mich zu viel, Alter. Das ist viel zu viel.
Also Justice ich finde jetzt mal von den letzten beiden Punkten abgesehen, ich finde eben diese, dass die Redaktion dann auch loszieht, ja, ist affig, hätte es nicht gebraucht, voll. Ich finde tatsächlich auch in der Redaktion, also was hat die Blonde für eine Funktion?
Weiß ich auch nicht.
Alter. Außer, dass wir noch so eine Tittenlady haben, also sorry, aber genauso
wird sie halt etabliert. Da war ich wie bei Blue Taylor Vince an der Stelle, wo ich mich gefragt habe, ob das Ariana Grande ist und war mir nicht sicher so. Weißt du, so ein bisschen mit Perücke und kostümiert und so, weil sie war so ähnlich von der Statur, vom Typ. Dachte ich so, haben sie die jetzt mit reingenommen, damit man da noch einen Namen hat. Aber es war dann niemand anders.
Ja. Also das gebe ich dir, den fand ich auch unnötig. Aber alles davor geht doch irgendwie Hand in Hand mit der Geschichte, die sie erzählen. Also den Konflikt in Boravia, den braucht es ja, damit Lex Luthor das Ding für sich benutzen kann. Damit einher geht diese das Imageproblem von Superman, weil das benutzt Lex Luthor ja auch, um ihn eben zu diffamieren und so weiter. Das geht Hand in Hand, finde ich.
Ja, hängt schon irgendwie zusammen. Aber es sind sehr, sehr viele Fässer, die hier aufgemacht werden für diese Story, finde ich. Und das wirkt für mich ein bisschen erschlagend, finde ich.
Okay. Also ich finde, das hat bei mir eher dazu beigetragen, dass ich das so ein bisschen kindlich verspielt fand. Mhm. Weil er dann eben schon, also klar, hast du zwischenzeitlich das Gefühl, okay, du wirst von da nach da geballert und so, aber dadurch, dass wir meistens ihm folgen und er dann eben in einer ähnlichen Verwirrung und Überforderung ausgesetzt ist, hat es für mich gut funktioniert.
Okay. Ist schon interessant mit diesen Sommerblockbustern dieser Saison. Offensichtlich war ich auch bei Jurassic World auf der verteidigenden Seite und
ausgerechnet bei dem.
Bei Superman bist du es offensichtlich.
Ja, ja. Also ich glaube, was mir halt sehr in die Karten gespielt hat, ist, dass ich eben bei Superman quasi nichts erwarte. Mhm. Also auch wenn Zack Snyder da zuletzt, finde ich, doch was echt Gutes gemacht hat, kommt es jetzt halt mit der James Gunn Handschrift. Und mit der kann ich einfach viel anfangen, weil das für mich auch hier wieder die Kombination aus Action und Humor, Alter, wie geil ist diese Sequenz, die so vermeintlich romantisch anmutet, wo sie da bei ihm in der Wohnung sitzen mit Lois Lane und er sitzt nur da und will was trinken, weil er halt auch irgendwie erschöpft ist und so mal kurz chillen möchte. Und im Hintergrund hast du da die Justice Gang, die sich mit irgendeinem außerirdischen Wesen prügelt. Das hat mich so krass an die Eröffnung von Guardians 2 erinnert, Alter.
Ja, ja, klar.
Diese Intro-Sequenz, wo Groot im Vordergrund irgendwas machen will und im Hintergrund geht's rund.
In der Arena, ja. Hm.
Arena?
War doch so eine Arena oder so, oder irgendwie so ein Planet oder irgendwie sowas.
Ja, ich habe da irgendwie so eine Plattform noch im
Hinterkopf. Ja, es war auf jeden Fall nicht in der Stadt, sondern das war
irgendwie nee, so eben, aber die kämpfen dann gegen so ein riesen außerirdisches Vieh und Groot macht da im Vordergrund sein Ding. Und so, ja, genau. Daran hat mich das halt total erinnert.
Mhm. Guter Vergleich, ja.
Und deswegen so diese James Gunn-Handschrift, die ist hier halt schon drin. Auch wenn ich natürlich jetzt emotional mit den Figuren hier lange nicht so mitgehe wie bei Guardians. Mhm. Ich war unterm Strich echt überrascht, wie gut mich das unterhalten hat.
Okay.
Ich bin hatte so auch so ein paar Verwirrungsdinger, ne, dass ich eben nicht so richtig dachte so, hey, ich krieg das nicht so ganz auf die Kette mit diesem, wir machen das Kostüm irgendwie auf 50s, aber erzählen definitiv das heute. Aber dann dachte ich, ja gut, aber es ist ja auch irgendwie eben so ein Neuanlauf jetzt an das ganze Thema. Warum nicht?
Die Mischung optisch gesehen, aber was das Set-Design angeht, fand ich ganz geil, weil, wie du gerade sagst, die haben zwar das heute und hier und jetzt erzählt, aber die Redaktion und die Klamotten sahen ja auch trotzdem voll nach 70s aus, weißt du, so wie die alle rumgelaufen sind.
Ja.
Also es war ja schon so, ja, waren nicht so Outfits oder so, die man heute trägt, sondern es war alles so 70er-Jahre-Anzüge und so hin und her und so Krawatten.
Okay, von der Redaktion jetzt, ja. Also ja, ich finde, die haben da so ein bisschen gespielt mit, ne? Weil wenn du die Freundin von Lex Luthor siehst, die das übrigens echt geil gemacht hat, fand ich, Alter.
Ja, die fand ich auch lustig.
Die war super.
Mit den Selfies
das
und
ist
so,
eine Portugiesin.
Auch dass das noch ein Punkt, weißt du, dass dieser vermeintliche Gag so, dass sie so ihre Selfies macht, dass das eben noch einen Einfluss auf die Handlung nimmt, finde ich halt auch geil.
Dass sie nicht so aber blöd ist, wieder, wie sie gehandelt wird, ne?
Jimmy Olsen, Alter, hallo. Selbst die Freunde von Lex Luthor, also Entschuldigung, also weiß nicht, ich kaufe ihn einfach nicht als Freund halt.
Aber ey, aber recherchier das mal. Das ist wirklich, also das ist nicht so weit hergeholt, wie sich's für uns anfühlt.
Alter, der ist für mich so ein Typ Michael Cera, Alter. Das ist so, wie wenn du mir jetzt erzählen würdest, Michael Cera ist das neue Sexsymbol, Alter. Der ist jetzt im Playgirl und so. Wenn du mir das erzählen würdest, wäre die gleiche Reaktion wie jetzt bei mir, Alter. Mhm. Krass.
Ich bin mir auch sicher, dass viele Michael Cera richtig gut finden, aber ich bin ja bei dir. Also ich habe den Teil auch nicht so richtig kaufen können. Aber
früher war es Bert Reynolds, der vom Kamin sitzt auf dem Bärenfell, ja, und sich eine Hand vorm Schwanz hält. Diesmal ist es Skylar Gisondo und Michael Cera.
Also ja, du, also 2025. Guck dir mal an, was für Frauen Pete Davidson gut finden. Und das ist ja, ist ja noch deutlich schlimmer als ein Skylar Gisondo.
Das stimmt schon.
So, Sara Sampaio heißt die Dame, ist Portugiesin und hat das wirklich gut gemacht. Ein Victoria's Secret Angel. Na dann.
Fand ich auch gut. Hat so gut gespielt.
Alan Tudyk.
Ja, mein Lieblingsfun Fact will ich auch noch unterbringen. Nathan Fillion orientierte sich nämlich bei seiner Figur des Guy Gardner an Sophia aus den Golden Girls. Das war charakterlich auf jeden Fall und aber ein bisschen vom Typ her sein Go-To-Girl.
Den Haarschnitt, den hat er ja durchgeboxt, weil der in den Comics auch genauso ist, ne?
Er hat gesagt, weil er genauso haben, ja.
Ja. Das ist halt auch wieder so geil, Alter, weil der natürlich dann auch Thema ist. Das ist halt so herrlich scheiße, der Haarschnitt.
Er ist halt sehr uneitel, ja.
Ja, ja, finde ich sehr sympathisch immer, Nathan Fillion. Und ja, Alan Tudyk, Alter, den habe ich halt auch, ich glaube, wenn Serien noch mit reinspielen würden, dann wäre Alan Tudyk bei mir jedes Jahr ganz vorne in der Liste ja, der meistgesehensten. Hm. Der ist überall.
Du guckst eine Menge, wo er mitspielt.
Ja, vor allem spricht halt, ne? Weil hier war er ja wieder einer der Roboter von Superman.
Stimmt.
Ja, Isabella Merced, die ist ja gerade auch irgendwie überall durch Last of Us.
Mhm.
Also sind schon viele prominente Menschen hier drin.
Und die ist, glaube ich, jetzt aktuell mit Andrew Garfield zusammen, wenn ich mich nicht täusche.
Wirklich?
Was bereit zu bringen, ja. Ich glaube, ja, irgendwas war da.
Ha. Guck mal, Gossip Guess.
Ja, auf jeden Fall hat er eine von diesen lateinamerikanischen Jungschauspielerinnen klargemacht. Also ich weiß nicht, ob sie es ist, aber es ist eine von denen.
Andrew Garfield.
5 Minutes, ja?
Schmeißen Sie dich aus deinem Zimmer raus.
Ich schmeiß mich jetzt raus, ich muss auschecken, Alter.
Großartig.
Okay.
Ja gut, also, 225 Millionen hat Superman gekostet, ist PG-13, geht 2 Stunden und 9 Minuten. Das sind die Hard Facts, jetzt noch Punkte, oder?
Ja, lass Punkte nennen.
Gut. 7,6 auf IMDb, Metascore ist bei 68, Letterboxd 4,0.
Ja, geht 129 Minuten und mein Fazit ist ein recht konfuser Film, Alter. Also er sagt ja an einer Stelle, ist es vielleicht Punkrock, kein Punkrock zu sein? Das ist auch ein Spruch, den ich nicht ganz nachvollziehen habe, aber für mich ist das nicht Punkrock, sondern für mich ist das einer von Mr. Pink's Techno-Songs, die er ab und zu reinschmeißt, wo dann ein Sample drüber liegt, der überhaupt nicht irgendwie zu dem Rest des Lieds passt und gar nichts damit zu tun hat.
Ich glaube, der Gedanke dabei ist, dass es Punkrock ist, nicht das zu tun, was andere von einem erwarten.
Nicht das, was andere von einem erwarten.
Ja, in dem Moment, wo du Musik hörst, die alle irgendwie als lame bezeichnen und du bist da aber mit Überzeugung dahinter, ist das halt in sich sehr Punk.
Aber was macht er denn so, was gegen den Erwartungen stattfindet?
Das ging um die eine Band, wo sie sagt, die Musik ist Mörderscheiße und er sagt, sehen einige Leute anders. Und er gehört halt zu diesen Leuten und das ist Punk. Ich sag nicht, dass ich das so sehe, das war nur, wie sie es im Film erklärt haben.
So.
Mhm.
Dann lass uns auflösen. Ich bin sehr gespannt auf deine Punktevergabe.
Ich bin mal 8.
8?
Ja, Mann.
Alter.
Ich hatte eine Menge Spaß und empfehle den vor allem auch wirklich jedem. IMAX 3D ist bei diesem Film mal wieder grandios.
Ja, das auf jeden Fall. Ist schön, auch immer wieder einen 3D-Film gesehen zu haben, aber hätte in meinen Augen ein bisschen besser sein können. Ist für mich nicht James Gunn's bester. Von mir 5,5.
Ach komm, Alter.
5,5.
Du hast gerade viel zu viel Positives erwähnt, um am Ende bei 5,5 zu landen.
Na gut, gib ihm nur 5,75 von mir aus, wenn das glücklicher macht. 5,5 habe ich hier zu stehen, was soll ich dir sagen, Alter? Da waren viel zu viele Momente, wo ich gesagt habe, oh nee, Alter, das ist komisch. Und dann wurden auch die Serben diffamiert. Entschuldigung, alleine schon das sollte für 2 Punkte Abzug sorgen.
Nee, also es klang einfach, du hast viel zu viel aufgezählt, was für den Film spricht. Und ich meine, das ist ein Popcorn-Film und da bist du sonst eigentlich auch echt versöhnlich. Und ganz kurz, damit ist Jurassic Word, das darf ja nicht wahr sein. Da warst du bei 8, ne? Und dann bist du jetzt hier bei 5,5, Alter?
Ja, klar. Es geht ja auch darum, wie ich aus dem Film komme oder was mit was für ein Gefühl er mich hinterlässt. Und bei Jurassic World war ich super unterhalten, hier nicht. Viel zu viel auszusetzen hat, was soll ich dir sagen? Aber
hart, ey. Richtig hart. Na gut, damit...
Ich kann deine 8 auch nicht nachvollziehen, also insofern beruht auf Gegenseitigkeit.
Also. Ja, aber das sind also gut gemeinte 8, ne? Ist vielleicht auch 7,5 oder sowas, aber ich war wirklich erstaunlich unterhalten. Ich fand den auch super kurzweilig dadurch und na hatte gut. meinen Spaß.
Wir sind gespannt, was der nächste Sommer-Blockbuster dann bringt.
Ja.
Alright.
Das sehen wir in letzter Zeit wirklich selten ähnlich, ne?
Das stimmt.
So, das heißt, 1 Miesen für dich, 1,5 Miese für mich. Autsch. Ergibt insgesamt 5 Miese für dich und 4,5 Miese für mich.
Halben Punkt, Alter.
Ja, Mann.
Knappe Kiste, scheiße.
Knappes Höschen.
Kann ja wissen, dass du diesem Scheiß hier ganze 8 Punkte gibst, ey.
Ja, dito. Digga, diesem Scheiß, das ist wirklich...
Ja gut, Scheiß ist vielleicht ein bisschen gemein.
So, ja, ich hoffe, es gibt da wieder HörerInnen da draußen, die jetzt auch hier wieder zu mir halten, Alter, weil...
Schreibt's in die Kommentare.
Unbedingt. Also, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch viele andere gibt, die sagen 5,5. Also selbst wenn man das irgendwie Mörder-Wirr findet und so, dann ist das doch trotzdem als Popcorn-Film eine super kurzweilige Angelegenheit.
Also super kurzweilig ist er nicht mit 2 Stunden 10, wie ich finde, aber da gucke ich mir doch lieber einen guten Superheldenfilm an.
Ja. Elementals, oder wie hieß er? Nee.
Nee, den meinst du wahrscheinlich nicht. Das ist ein Pixar-Film.
Ach nee, stimmt. Wie hieß er denn von Marvel? Wie hieß?
Eternals.
Eternals. Siehst du, schon wieder komplett verdrängt. Und ich hab's ja nochmal versucht, ne? Also. Nein.
Ein wahnsinnig tiefgehender Film mit Herz und Seele.
Ja, das Citizen Kane, der MCU-Filme.
Jetzt hast du es richtig formuliert.
Ja. Ja, gucken wir mal, wo das mit dem DCEU, heißt das jetzt eigentlich auch immer noch wieder DCEU? Oder?
Ich glaube, es heißt noch DCEU, ich bin mir nicht sicher.
Okay.
So, jetzt muss ich raus aus meinem Hotelzimmer.
Dann sind wir raus.
Und das nächste Mal wahrscheinlich dann wieder vor Ort.
Will ich hoffen. So.
Peace out.
Grüße nach Tschechien. Tschö.
Grüße nach Berlin. Durch die Auto.
Bewegt Bild Banausen.
Terrific. Das am Ende kann ich dann...